herzlich willkommen zu 99:1. Mein Name ist Nadim und wir wollen heute sprechen über die Demokratie und die Diktatur. Demokratie versus Diktatur. Was sind da die Unterschiede? Welche Gemeinsamkeiten haben die beiden Herrschaftsformen? Und wie sollte man sich dazu stellen? Wie sollte man seinen Aktivismus, seine eigenen Ziele und Interessen dementsprechend ausrichten? Macht es Sinn, sich dafür einzusetzen, dass man in einer Demokratie lebt, sich gegen Diktaturen aufzustellen oder nicht? All diese Dinge wollen wir heute ein bisschen kontrovers diskutieren. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen heute, anders als sonst. Das ist eine Diskussionsfolge. Wir haben erstmal Amélie Lanier hier. Herzlich willkommen, Amélie. Und dann unseren hochgeschätzten Evgeny Kasakov.
Auf vielfachen Wunsch der Werktätigen.
Der muss einfach sein, genau. Schön, dass ihr da seid. Tatsächlich kam die Idee dieser Diskussion sogar von euch beiden. Ihr hattet das vorher mal besprochen, dass das ein Thema wäre, wo ihr produktiv mal diskutieren könntet. Ich mache das jetzt so, dass wir haben so ein paar Fragenkomplexe oder Themenkomplexe, die ich so ein bisschen einführe mit meinen Fragen. Dann lasse ich euch, jeden von euch immer abwechselnd, 5 Minuten einfach mal was dazu sagen. Nach 5 Minuten mache ich einen relativ harten Cut und sage, okay, komm bitte zum Schluss. Und dann gibt's, wenn beide Statements durch sind, gibt's dann nochmal 15 Minuten freie Diskussion zu diesem Thema, bevor wir dann zum nächsten Thema übergehen. Das Ganze sollte dann also hoffentlich in 1,5 Stunden erledigt sein. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Vielleicht bleiben wir auch an einem Punkt hängen, je nachdem, wie konstruktiv sich die Diskussion ergibt. Okay, dann Punkt 1. Ich glaube, das Erste, was zu klären wäre, wäre der Begriff oder die Begriffe von Demokratie und Diktatur. Was ist eigentlich Demokratie? Was ist Diktatur? Was sind die wesentlichen Unterschiede? Wie seht ihr das? Was sind die Gemeinsamkeiten der beiden Herrschaftsformen? Und warum interessiert diese Diskussion 99:1?
Ich werde mich einmal vordrängen und auch vielleicht, weil wir jetzt dabei sind, Anarchisten sind Leute, die sagen, die staatliche Organisation der Gesellschaft tut den Leuten nicht gut. Und die Kommunisten eigentlich in ihrer ursprünglichen Form, also noch vor der Sowjetunion und dem allem, was nachher kam, haben gesagt, das liegt am Privateigentum, dass die Gesellschaft, dass eine Konkurrenz herrscht und dass die Beziehungen zu den zwischenmenschlichen Beziehungen sich unerfreulich gestalten. Also das sind die zwei Sachen, der Staat, das Privateigentum. Das ist eigentlich kein Gegensatz. Es ist eigentlich tragisch, dass sich diese beiden Richtungen, anstatt sich zu ergänzen, immer in die Haare geraten. Aber natürlich beide Leute, also die, die sich als Anarchisten verstehen und die, die sich als Kommunisten verstehen, sollte es interessieren, ihre Stellung zur Demokratie einmal zu klären. Deswegen haben wir gefunden, wir machen einmal zu dem Thema etwas. Immerhin ist es eine Herrschaftsform und nicht eine Form des Zusammenlebens. Und als solche wollen wir mal versuchen herauszufinden, was ist eigentlich die Demokratie, was gilt als Demokratie, wie präsentiert sie sich. Und da will ich jetzt dann an Evgeny übergeben, weil jetzt habe ich mich eingebracht.
Okay, das war dein Eingangsstatement, ein kurzes. Dann hat Evgeny jetzt seine 5 Minuten. Let's go.
Okay, also tatsächlich meine Ausgangsfragestellung ist ein bisschen anders. Wir leben im Zeitalter, wo in Demokratien sehr viel mit dem Argument, man kämpfe ja schließlich gegen Diktaturen, mobilisiert wird, also für Kriegshandlungen oder Kriegsvorbereitungen. Daraufhin machen einige, eigentlich durchaus fundierte Kritiker der hiesigen Verhältnisse, etwas sehr Interessantes. Also anstatt, diesen Übergang zu kritisieren, Vergleich Demokratie, Diktatur und man muss jetzt gegen alle Diktaturen der Welt, mit allen Demokratien der Welt zusammenkämpfen, neigen sie manchmal dazu, Diktaturen als solche, ich will immer so sagen, entweder zu relativieren oder zu betonen, naja, so groß Unterschied sind auch die Unterschiede zwischen Diktaturen und Demokratien nicht. Und darunter leidet tatsächlich die Analyse, Was unterscheidet die Diktaturen, die wir heute vorfinden, tatsächlich von Demokratien? Das, glaube ich, steht so ein bisschen im Verdacht, wenn man anfängt, da näher ranzuzoomen. Spielt man quasi denjenigen in die Hände, die sagen: wir sind von Diktaturen umgeben, lass uns mehr Waffen produzieren und mehr Krieg führen. Und ich wollte eigentlich aus dieser Dynamik raus und sagen: Naja, Diktaturen sind schon, wie wir sie heute finden, eine von Demokratie abweichende Herrschaftsform und sollten auch als solche gewürdigt werden und nicht einfach immer nur, naja, in Demokratie passiert auch jede Menge Repression, etc. Also das ist so ein bisschen meine Ausgangsfrage.
Ja, aber es wäre ja mal gut, bevor wir uns den Diktaturen, den vermeintlichen zuwenden, einmal zu klären, was ist eigentlich Demokratie? Weil man muss schon sagen, im öffentlichen Diskurs kommt die Demokratie eigentlich so vor wie der liebe Gott. Es ist etwas Gutes, und auch wenn es so und so viele Mängel hat, aber was es eigentlich ist. Also was zeichnet eine Diktatur aus und wann wird einem Regime oder einer Autokratie abgesprochen, eine Demokratie zu sein? Also ich habe mal ein Angebot zu machen, was mir vorkommt, dass ein Kriterium ist: Mehrparteiensystem gegenüber Einparteiensystem. Ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können. Das scheint mir eine der großen Unterscheidungen zu sein. Und da ist schon wieder bei dem Mehrparteiensystem, muss man auch sagen, gibt es auch große Unterschiede. Ich kann mich erinnern, ich glaube 1990 war das, die ersten freien Wahlen in Polen. Und da sind 13 oder 17 Parteien in den Sejm eingezogen. Die wollten halt wirklich viele Parteien. Da ist in den westlichen Zeitungen ein Geschimpfe losgegangen, was diese Leute da missverstanden hätten. Und dann ist wirklich als leuchtendes Vorbild hingestellt worden England. England hat ein Zwei-Parteien-System, genauso wie die USA. Das heißt, die haben schon auch andere Parteien, aber die spielen keine Rolle. Und zwar deswegen, weil das Wahlsystem dort so ist, dass sie ein Crash-System haben. In irgendeinem Wahlkreis, wer die meisten Stimmen hat, kriegt die Vertretung. Die anderen können gehen. Und auf diese Art und Weise haben sie es geschafft, sich in einem Zwei-Parteien-System bis zum heutigen Tag voranzubringen. Also es ist sozusagen der Unterschied, der einfache Unterschied zwischen einer und zwei Parteien, der den Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur auszumachen scheint. Und das angesichts der Tatsache, dass wir wirklich bei einer sehr wichtigen Demokratie der USA gerade sehen, wie beide großen Parteien sich offensichtlich etwas schwer tun, einen Kandidaten zu finden, der irgendwie die nächsten 4 Jahre die Geschicke dieses Landes bestimmen wird. Also das wollte ich einmal sozusagen als Angebot machen, was eigentlich die Demokratie auszeichnet. Ich hätte dann noch andere Angebote, aber jetzt möchte ich einmal.
Dann fangen wir noch mal damit an. Evgeny, was sagen wir denn dazu? Mehr Parteien versus
Okay.
Einparteiensystem.
Nein, wir fangen mal ganz, ganz, ganz woanders an, würde ich vorsagen. Also alle Formen von Demokratie, alle. Egal ob die bestehende liberal-demokratisch parlamentaristische, ob im parlamentarischen oder im präsidialen Republik oder in konstitutionelle Monarchie oder irgendwelche alternativen Formen von Demokratie, die an denen Linke und manchmal auch Rechte gefallen finden, fangen wir an mit minimalsten gemeinsamen Nenner. Minimalste gemeinsame Nenner, so wie ich das bei Folge über Anarchismus gemacht habe,
Was
und
ist so
alle
spannend?
haben sich dann empört. Minimalster gemeinsamer Nenner ist Bezug auf Mehrheit beim Treffen von Entscheidungen. Damit ist noch gar nicht gesagt, Mehrheit von wem und wie konstituiert sich diese Mehrheit und wie konstituiert sich dieses Demos, von dem die Mehrheit dann ermittelt werden sollte. Aber allen Formen von Demokratie ist gemeinsam, dass da Kräfteverhältnisse in Form von Erhebung von Mehrheit entscheiden und nicht, sagen wir mal so, es wird ausdiskutiert, bis alle Argumente eingesehen haben oder, keine Ahnung, es wird gewaltsam ausgefochten. Insofern, wenn Abweichung von Demokratie festgestellt wird, wird meist gesagt, erstens, da stimmt was nicht mit wer durfte mitmachen bei Erhebung von Mehrheit, Minderheit, also wer wurde ausgeschlossen davon. Also zum Beispiel, wer hatte Wahlrecht, wer durfte antreten, etc. Zweitens wird bemängelt, wie wird mit Verlieren umgegangen, weil, also klar, es gab auch immer wieder Modelle von Demokratie, die so etwas wie Vorhandensein von politischer Minderheit, also nicht Minderheit im Sinne von religiöse Minderheit, sondern Minderheit bei der Abstimmung. So, französische Revolution war da sehr unerbittlich. Es gibt Volontaire General und wer dagegen ist, ist einfach gegen das Volk und da ist kein Schutz der Minderheitsposition in dem Sinne vorgesehen worden. Aber wenn man nicht gerade eine identitäre Demokratie hat, die so einen wirklich gemeinsamen Willen von allen versucht zu erreichen, dann wird auch darauf geschaut, wie wird mit den verlierenden Abstimmungen umgegangen. Das ist ein Punkt bei. Dann ist noch mal ein wichtiger Punkt von, okay, es hat eine Abstimmung stattgefunden, aber wird das auch wiederholt, weil eine Abstimmung, die jemanden Macht überträgt, keine Abstimmungen mehr zuzulassen, ist dann nach Kriterien dann auch Ausstieg aus Demokratie. Ich möchte noch mal betonen, das, was ich jetzt sage, ist keine Lob von irgendwas und nicht einmal eine große Kritik. Das ist, wir versuchen jetzt mal zu sagen, so, was haben alle Formen von Demokratie gemeinsam und wo fängt es an, dass Leute sagen, darüber zu streiten, ist das noch Demokratie, ist das keine Demokratie mehr? Zu der Sache mit den Diktatoren, Diktaturen.
Vielleicht mal ganz kurz. Lass mal Amelie erstmal darauf antworten und dann kommen wir nochmal zu den Diktaturen.
Zu diesem, was du als Prinzip der Demokratie hier einführst, fällt mir nur ein, die einzige Demokratie, die mir da einfällt, die das so macht, ist die Schweiz. Die fragt wirklich die Leute wegen jedem Scheiß, ja. Aber in normalen Demokratien ist das doch überhaupt nicht so, dass die Bevölkerung in Entscheidungen einbezogen wird. Die darf einmal oder mehrmals, also in verschiedenen Abständen, auch ihre Repräsentanten wählen, aber dann entscheiden die. Da wird diese Bevölkerung wird nicht gefragt. Es gab zum Beispiel in Österreich 2 Volksbefragungen, die bindend waren. Das eine war wegen dem Atomkraftwerk, was dann nicht eröffnet worden ist, und das zweite war wegen dem Beitritt zu der EU. Alles andere ist völlig unverbindlich und die Bevölkerung hat kein Entscheidungsrecht. Das entscheiden die Regierenden selber. Also mir scheint dieses Mehrheitsprinzip, was du, natürlich gilt das als ein Prinzip der Demokratie, aber faktisch.
Der Legitimation auch. Ja. Ja, was sagst du dazu, Evgeny?
Es geht bei Mehrheit und wer darf die Entscheidungen treffen. Also nochmal, ich habe nie gesagt, dass Demokratie bedeutet, jede Entscheidung wird von Mehrheit, unmittelbare Mehrheit der Wahlberechtigten getroffen. Und das ist auch nicht der Anspruch von parlamentarischer Demokratie, sondern sie sagt, wir erheben einmal die sagen so, Stimmung der Wahlberechtigten in regelmäßigen Abständen. Dadurch werden diejenigen ermächtigt, die in der Zwischenzeit Entscheidungen treffen dürfen, beziehungsweise vermittelt. Das Parlament gewählt und Parlament entscheidet dann über Regierung oder Präsident wird gewählt und Präsident benennt die Regierung. Was Amelie gerade versucht, ist so ein bisschen Demokratie an ihren Anspruch zu blamieren. Demokratie soll angeblich Entscheidung von Mehrheit sein, aber ist das doch gar nicht. Und Schweiz ist da so ein ambivalentes Beispiel, weil diese dauerhafte Erhebung von Volksentscheiden,
ja,
soll ausgleichen, dass dort Partei, also Wahlergebnisse zur Legislative viel weniger entscheiden als in Deutschland oder Österreich, weil Regierung im Prinzip durch das Konkordanzsystem, bitte korrigiert mich, Fachbegriff bei Schweiz. Also, die Zusammensetzung der Regierung verändert sich von Wahl zu Wahl nicht so drastisch wie in anderen Staaten, wo im Grunde genommen viel entscheidender ist die Ergebnisse bei Wahlen, dann ist auch Regierung unterschiedlich zusammengesetzt.
Ja. Ich möchte nur darauf hinweisen, wo die Differenz ist. Ich sage, eine Wahl ist keine Mitentscheidung über die Geschicke des Landes. Die Wahl entscheidet nur, wer die nächsten Jahre entscheiden darf. Also es ist deswegen, weil wir ja auch in einem weiteren Punkt hat ja dann der Nadim vorbereitet den Personenkult. Also wenn wir beim Personenkult sind, es werden Personen ermächtigt zu entscheiden. Aber es ist nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung irgendwie entscheiden kann, was im Land geschieht. Das ist eine Wahl nicht. Also du kannst auf den Wahlzettel nicht draufschreiben, was du haben willst, dann ist er ungültig. Gibt es eine schöne Geschichte vom Galtinger und Travnicek, also wie die ganzen Ideen oder Illusionen über Wahlen ein bisschen blamiert werden. Das schicke ich euch dann einmal nachher einen Link. Aber noch einmal, die Mehrheitsentscheidung ist nicht das, was die Demokratie auszeichnet. Es gilt nur für den Kampf um die Macht. Dort wird damit mit Mehrheiten gearbeitet. Es ist eben die Konkurrenz um die Macht, wird den Wählern sozusagen übertragen. Was ja auch der Grund dafür ist, dass man auch mit jeder Menge mieser Vorschläge irgendwie sich an die Macht zu turnen versucht. Ich erinnere mich in osteuropäischen Ländern, an Ungarn zum Beispiel, war der Antisemitismus oder Hetze gegen Roma im Sozialismus verboten. Ja, das ist vielleicht auch keine gute Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen, aber kaum war die Demokratie da, wurde es zu einem Mittel der Parteienkonkurrenz. Also was die Mehrheit und Minderheit betrifft, da gibt's, muss ich ja sehr drüber lachen, über diese Meinungsumfragen. Da wird immer wieder werden Meinungsumfragen gemacht, vor Wahlen besonders gerne, was eigentlich die Leute denken. Da gibt es also, weiß ich von jemand, der so ein Meinungsforschungsinstitut betrieben hat, vor Wahlen kommen die Parteien und verlangen zwei Meinungsumfragen, die eine für die Öffentlichkeit und die andere für sich selber, damit sie wissen, was Sache ist. Die ist natürlich teurer. Also da werden 3000 Leute befragt für zu irgendeinem Thema, auch mit sehr vorgegebenen Fragen, wo also schon auf die staatsbürgerlichen Sichtweisen festgelegt wird. Und dann heißt 75% der Österreicher. Also das ist alles nicht bindend, aber das ist ein Versuch, jetzt herauszufinden, womit kann man Mehrheiten erreichen. Aber entschieden, noch einmal, wird in unserer Gesellschaft nicht über ein Mehrheitssystem.
Sind wir uns da einig, Evgeny, oder hast du einen Widerspruch?
Nee, ich würde schon sagen, versucht Amelie noch ein bisschen Demokratie an ihren Ansprüchen, an ihren Idealen zu blamieren, was mich ein bisschen überrascht. Ich habe ja von Anfang an gesagt, Mehrheit von wem ist noch komplett andere Frage. Und wie sich die Demos konstituiert, auch eine andere. Das heißt, ja, in Demokratie entscheidet erst Mehrheit über Mehrheit der Wahlberechtigten über Zusammensetzung von Gremien, Institutionen, die dann Entscheidungsgewalt haben oder noch weitere Institutionen, weil sie Entscheidungsgewalt haben. Und das ist eine, ja, man kann in Demokratie, da gebe ich vollkommen recht, in parlamentarischer Demokratie sagen Leute nur Ja und Nein zu den Vorschlägen und nicht so und anders. Sie können natürlich mitmachen bei Parteien, an den Formulierungen dieser Vorschläge mitmachen, aber es ist auch eine vermittelte Form. Und die Zusammensetzung von Gremien in den wieder, also Parlament, der dann gewählt wurde, arbeitet wieder mit Mehrheiten. Mehrheit von denen, die Mandat haben, und stimmen dann ab. Und da entscheidet die Mehrheit. Parlament diskutiert nicht aus wie ein wissenschaftliches Seminar. Parlament führt keine rituelle Duelle aus. Und wer den anderen Wert aus der Hand schlägt, darf entscheiden. Sondern Parlament stimmt ab. Und das ist eine Mehrheits.
Das heißt, dein Punkt ist.
Ja. Entschuldigung, letzter Punkt. Vielleicht. Demokratie ist letztendlich eine Methode, Entscheidungen zu treffen. Es ist kein Inhalt der Entscheidungen. Und es ist, ja, wenn es quasi diese Form von Entscheidung treffen sich etabliert, ist das selbstverständlich eine Herrschaftsform. Aber ich plädiere nochmal so für weniger darüber reden, dass in Demokratie doch nicht wirklich alle entscheiden, sondern einfach dieses Moment im Auge fassen von, ist das optimal, über Fragen per Mehrheit zu entscheiden. Da hat Amelie schon gesagt, naja, inhaltlich kann Mehrheit auch für ziemlichen Scheiß plädieren. Das stimmt, das wurde auch kein Demokrat, glaube
ich. Was habe ich gesagt?
Also Mehrheit kann inhaltlich, naja, das Mehrheit kann inhaltlich für ziemlich schräge Sachen sich entscheiden. Ja, also so zum Beispiel kann man Mehrheit durchaus mit verschiedenen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus oder sonst was cashen im Rahmen von Wahlkampf, was auch regelmäßig geschieht in verschiedenen Ländern. Wir würden sagen, Anhänger von liberaler Demokratie sagen, und gerade deswegen, weil Mehrheit auch sonst was wünschen kann, wie, keine Ahnung, Todesstrafe oder absolute Monarchie, schränken wir die Entscheidung der Mehrheit ein. Und das ist auch, das sagt auch jeder liberale Demokrat, dass durch Verfassung und durch Institutionen soll es gerade nicht möglich sein, dass Mehrheit alles umsetzen kann, was Mehrheit in den Kopf kommt. Sondern es soll ja auch vermittelt sein. Das ist auch
alles. Das ist alles, darüber können wir uns noch unterhalten, aber ich möchte doch einmal festhalten, die Differenz, erstens einmal habe ich nicht die Demokratie in ihren Idealen gemessen, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Die Sache mit der Mehrheit hast ja du aufgebracht. Und ich sage nur, die Mehrheitsentscheidung, wo du ja auch richtig sagst, das ist auch nicht die beste Art zu entscheiden, wird einmal von einer Minderheit getroffen, und zwar der, die ermächtigt worden ist. Also es spielt sich diese Mehrheitsentscheidungen spielen sich nur innerhalb der herrschenden Klasse ab und nicht innerhalb der ganzen Bevölkerung. An dem möchte ich einmal festhalten.
Also
es ist nicht die Mehrheitsentscheidung sozusagen das Prinzip, wie hier regiert wird, sondern die Mehrheitsentscheidung ist höchstens dann wichtig und geht ja nicht alles durchs Parlament. Ist dort wichtig, wo schon einmal die Repräsentanten der Herrschaft ermächtigt worden sind. Dann gibt es noch eine Mehrheitsentscheidung. Da hat natürlich der Evgeny auch recht, dass die Mehrheit muss nicht was Richtiges wollen. Das Mehrheitsprinzip ist auch einmal kritisch zu betrachten.
Ich will auch noch mal eins kurz widersprechen. Weil das ist ein Widerspruch, den ich recht oft bringe. Das ist durchaus eine bürgerliche Ideologie, die sehr weit verbreitet ist, dass Demokratie gleichzusetzen wäre oder in seinem Kern und Wesen irgendwie ausgemacht wäre durch einen sogenannten Mehrheitsentscheid. Demokratie wird dann also zu einer Technik. Und das ist, was das völlig rauskürzt. Also, und da würde ich einfach sagen, deine Abstraktion, die du da geleistet hast, Evgeny, die geht zu weit, weil du damit dann gar nicht mehr das Wesen von dem, was jeder wirklich meint, wenn er Demokratie sagt, einfängst, nämlich da ist die Herrschaft drin. Und die kürzt du raus, wenn du sagst, da handelt es sich nur um eine Technik. Da setzen sich Leute zusammen und die machen einen Mehrheitsentscheid. Um es mal ganz banal zu sagen, wenn wir drei uns eine Pizza bestellen und wir wollen, du und ich, wir wollen eine Salami-Pizza, aber Amelie möchte gerne eine Hawaii-Pizza und dann entscheiden wir uns für die Salami-Pizza, dann ist das keine Demokratie. Das war ein Mehrheitsentscheid.
Und wo willst du da den Unterschied machen? Weil Demokratie sagt auch, es ist etwas, was mit Machtverhältnissen zu tun hat.
So ist
und es gibt Verlierer. In jeder Demokratie gibt es Verlierer. Also Demokratie ist ein Entscheidungsmodell, also jeder Demokratietheoretiker, der halbwegs ehrlich ist, sagt das auch. Ja, nach so einer Entscheidung wird es verlierende Seite geben. Es ist klar, so Entscheidungen über Pizza zu treffen, würden Leute nicht machen, weil sie von selber drauf kommen würden. Naja, wenn wir einfach Amelie überstimmen, dann ist Amelie verärgert und will nicht mit uns befreundet sein. Klar, aber Demokratie praktizieren Leute dort, wo sie eben davon ausgehen, Sachen lassen sich gar nicht argumentativ klären, da stehen unversöhnliche Interessen
gegeneinander. Genau, mein Punkt.
Dass Demokratie Herrschaft ist, bestreitet kein Demokrat.
Okay, zumindest dann haben wir das klar, weil dann ist aber bloß festzuhalten, dass die Abstraktion Demokratie sei eine Technik.
Was die beiden Positionen sind. Ich sage, die Demokratie ist eine Herrschaftsform und jetzt schauen wir doch einmal, wie hier vorgegangen wird, während der Evgeny sagt, Demokratie bezieht sich auf eine Art und Weise, Entscheidungen zu treffen. Da ist ja die Herrschaft und der Zweck derselben, zu dem wir dann auch noch kommen werden, völlig herausgekürzt.
Das ist, was ich meine.
Auf das hat ja dann Nadim hingewiesen. Dann kommt nämlich das heraus, was man ja auch oft leider in Privaten sieht, dass Leute etwas als undemokratisch empfinden, wenn irgendwo über sie drüber gefahren wird. Das hat ja nichts damit zu tun, was Demokratie ist. Die Demokratie ist die Art und Weise, wie würde ich jetzt einmal sagen, eine kapitalistische Klassengesellschaft verwaltet wird und mit gewissen Herrschaftstechniken, zu denen die Mehrheitsfindung eine ist, nicht die einzige. Also es gibt ja auch andere Arten und Weisen, wie in der Demokratie regiert wird, nicht mit Mehrheitsentscheid. Wenn zum Beispiel in Österreich haben sie eine Impfpflicht verhängt, wie das Corona-Zeug war. Sie ist dann nicht umgesetzt worden, aber da ist überhaupt niemand gefragt worden. Nicht einmal innerhalb der Regierung, also das Parlament ist nicht gefragt worden. Das hat die Regierung über Nacht praktisch beschlossen.
Ja,
ihr sagt gerade, oder du sagst gerade, das ist doch undemokratisch, wenn manche Sachen das habe ich überhaupt ohne Abstimmung.
Ich habe gesagt, das ist demokratisch.
Ja, das würde ich schon zustimmen, weil die Regierung ist ja gerade dazu ermächtigt. Ja. Also Parlament ermächtigt die Regierung dazu, Entscheidungen zu treffen, ohne Parlament zu fragen, in manchen Fragen. Ja, ja. Also das gehört schon dazu, Mandat, dann Entscheidungen zu treffen.
Das ist demokratisch, aber es ist kein Mehrheitsentscheid. Das war die Aussage.
So. Und ich möchte
der Moment von wie setzen sich diese
Leute? Ich möchte mich gegen das negative Urteil überhaupt einmal dazu was sagen, weil das jetzt öfters schon gekommen ist. Ich messe was an den Idealen oder ich sage, etwas sei und, würde ich nie machen. Und ich empfehle es auch jedem anderen, von diesen negativen Urteilen Abstand zu nehmen. Man hört das ja immer wieder, auch bei Linken, es sei etwas ungerecht, es sei etwas undemokratisch. Bei diesen negativen, etwas ist und, sagen die Leute gar nichts über die Wirklichkeit, sondern sie sagen etwas über sich selbst. Sie sagen, ich bin für die Demokratie und kritisiere es, wenn ich ihre Abwesenheit finde. Oder ich bin für die Gerechtigkeit. Sie tun sich also als Anhänger dieser Sache outen. Und wenn sie das jemandem anderen, einer anderen Regierung oder einer anderen Verhaltensweise absprechen. Das heißt... Ja. Man ist es eine Parteilichkeit, ist in den negativen Urteilen drin und damit wird die Demokratie eigentlich hochgehalten, ohne dass es einen Grund dafür gibt, warum. Also ja, bitte keine negativen Urteile und ich habe nie gesagt, dass etwas um ist.
Also ich will vielleicht jetzt noch, also ich meine, ich glaube, wir haben eine Differenz einigermaßen klar gemacht. Jetzt wäre vielleicht nochmal dieser letzte Übergang zu machen. Na, was ist denn dann vor dem Hintergrund dieser Bestimmung oder Bestimmungen? Was ist denn dann für euch der Unterschied einer Demokratie zu einer Diktatur?
Ich würde auch mal sagen, dass Diktatur auch eine falsche Abstraktion ist, mit der alle möglichen Systeme, die sehr unterschiedlich sich auf ihre Bevölkerung beziehen, in einen Topf geworfen werden, nur weil sie keine Demokratie sind. Also Venezuela, Nordkorea, Russland oder die Iran haben doch ganz unterschiedliche Systeme.
Also deiner Ansicht nach ist Diktatur diese Negativbestimmung, das ist halt undemokratisch, deswegen Diktatur. Ja. Evgeny, was sagst du dazu?
Herrschaft hat natürlich Inhalt. Dementsprechend ist das, man kann natürlich sagen, Einparteiensysteme zum Beispiel unterscheiden sich schon ganz einfach nach Inhalt der einzig herrschenden Partei. Es macht schon Unterschied aus, ob die eine herrschende Partei NSDAP oder KPdSU sei. Darüber hinaus weisen solche Herrschaftsmodelle wie ein Parteisystem durchaus Gemeinsamkeiten. Die sind nicht inhaltlicher Art, sondern eben formeller Art. Man kann es quasi, also damit will ich jetzt nicht sagen, das streicht Inhalt durch, aber niemand wirklich spricht einfach, also jenseits von so ganz plumpen Journalismus, spricht einfach von, es gibt Demokratie und Diktatur. Man unterscheidet sehr, sehr verschiedene Arten von Diktatur und jeder, der halbwegs so in politischer Theorie drin ist, würde auch nicht sagen, Diktatur ist einfach dasselbe wie eine Erbmonarchie. Obwohl Erbmonarchie, also es ist nicht einfach so, in Erbmonarchie gibt es keine Demokratie. wenn es eine nicht parlamentarische, also ohne Verfassung ist. Und in einer Diktatur, aber das ist schon sehr unterschiedlich. Allein schon, also erstens in Diktatur ist auch in dieser Debatte steckt ein Moment drin, wie sind Menschen an die Macht gekommen? Also so Art und Weise, wie man an die Macht kommt. Erstens. Zweitens, wie man Macht ausübt. Das ist nicht dasselbe, weil Leute können demokratisch gewählt sein und dann Demokratie nach und nach aus unterschiedlichen Motivationen heraus, ich sag jetzt mal, runterfahren oder umgekehrt, sich an die Macht putschen mit Gewalt und dann anfangen, demokratische Methoden einzuführen.
Ja, Nachfrage. Diese Unterscheidung, die du gerade führst, wie unterscheidet die sich jetzt von der Erbmonarchie? Die Erbmonarchie kommt auf die gleiche Art und Weise zur Macht wie die Diktatur und hält sich auch auf die gleiche Art und Weise an der Macht wie die Diktatur. Warum sagst du dann jetzt nicht zu der Erbmonarchie?
Die Erbmonarchie hat einen sehr klaren Machtvererbungsprinzip.
Ja, das gibt es in der Diktatur doch auch. Eine Frage. Hafez al-Assad und Bashar al-Assad.
Diesen Wort Diktatur, aber
offiziell, also so sagt, es ist in syrischer Verfassung festgestellt, dass nur Angehörige von Familie Assad obersten Staatsamt bekleiden dürfen. Weil wenn nein, haben wir da eine Differenz zwischen Rechtspraxis, Verfassungswirklichkeit und Verfassung. Weil wenn dann, glaube ich, in syrische Verfassung schaust, unterscheidet sie sich schon massiv von Verfassung Länder, die als parlamentarische Demokratie gelten. Aber da stehen auch laute Sachen in syrischer Verfassung, die in Rechtspraxis des syrischen Staates so nicht vorkommen. Und das ist auch ein weiteres Merkmal von Demokratie.
Ganz kurz, Amelie, lass ihn kurz den Satz zu Ende sprechen. Ja. Dann bist du dran gleich. Evgeny, bitte sprich zu Ende.
Während der Erbmonarchie stand tatsächlich in geschriebenen Regeln, dass meinetwegen der älteste Sohn oder der älteste Nachkomme, je nachdem, der herrschenden Dynastie den Thron besteigen darf und sonst niemand. War das nicht festgeschrieben, erlebten Monarchien ganz schnell Turbulenzen, die sich meist damit endeten, dass sich eine Erbregelung durchsetzte. Das ist der Unterschied zwischen, wir wissen natürlich, dass wer in Syrien Macht hat, aber das ist nicht das unterscheidet sich von dem, was in Verfassung der syrischen, arabischen, sozialistischen...
Amelie darf jetzt sofort antworten. Ich will bloß darauf hinweisen, dass Syrien sich auch unter anderem mit dem Titel der Demokratie schmückt und schmücken möchte. Insofern ist der Vergleich dann natürlich hingehend. Aber ist, glaube ich, für alle klar, die mit diesem Begriff viel um sich wählen, dass Syrien natürlich als eine der Orte gilt, der für einen guten Bürger als Diktatur zu bezeichnen ist. Aber Amelie, bitte.
Warum ein Land wie Syrien sich gerne als Demokratie schmückt, ist, weil ja Bequemlichkeit der Herrschaftsform der Demokratie, dass man sich auf das Volk beruft und sagt, man ist vom Volk berufen zu regieren. Diese Bequemlichkeit, die haben ja alle gerne. Das gefällt ja.
Das gibt es selbst im Iran.
Als Legitimation der Herrschaft zu sagen, ich bin ja vom Volk dazu ernannt, die haben alle gern. Es hat sich ja gerade der Putin auch wieder bestätigen lassen, dass alle ihn wollen als Führer. Also das ist klar, warum sich mit diesem Hütchen geschmückt wird. Aber ich bin nicht sicher, ob wir ganz heraus haben, was eine Demokratie eigentlich ausmacht. Aber auch was die Diktatur ausmacht, möchte ich nur mal den Begriff ein bisschen hinterfragen. Da wird ja gesagt, da ist einer und der diktiert der ganzen Gesellschaft, was sie zu tun hatte. Das ist ja die Idee oder der Vorwurf an die Diktatur, also dass er nicht die Leute fragt. Und das geht gar nicht. So kann man ja gar nicht regieren. Also auch der Diktator oder der Alleinherrscher, werde auch noch auf die Monarchie eingehen, der Alleinherrscher braucht ja auf jeden Fall erstens ausführende Organe, die sagen, ja, wir machen da mit. Und zweitens eine Bevölkerung, die sagt, ja, wir wollen von ihm geführt werden. Es geht ja nicht anders. Also Nordkorea, was ich ja zum Beispiel eher als eine Monarchie betrachten würde, Auch dort ginge das doch gar nicht, dass der Diktator sagt, so, da geht's lang, und alle Leute sagen, ja, auf das haben wir gewartet. Die müssen ja sagen, ja, wir sehen uns in dieser Person repräsentiert. Also insofern, das ist ja auch das Ärgernis, muss man sagen, des freien Westens, dass diese sogenannten Diktaturen, besonders China, so gut funktionieren, weil die Bevölkerung diese Art des Regierens ja auch gutiert. Sonst wären sie ja weg, wenn also die Leute immer unterdrückt wären und dauernd überlegen, wie schütteln wir diese Diktatur ab. Da könnte dieser Staat nicht funktionieren.
Willst du direkt darauf antworten oder soll ich eine Frage stellen, Evgeny? Ich habe nämlich eine Frage.
Stell Frage.
Frag.
Naja, vielleicht geht die auch direkt in deine Richtung, weil die ist für mich immer noch nicht beantwortet. Und das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, dieser Begriffe. Dann sollte man das dann auch mal festzurren. Wie lässt sich denn der Inhalt einer Diktatur, du hast ja gerade gesagt, Evgeny, da gibt es auch eine formelle Differenz, also nicht nur einer, der sich am Inhalt des Programms der Diktatoren, sage ich mal, oder der Diktaturpartei festmacht, sondern eine formelle Differenz zur Demokratie. Die macht das zu was anderem. Es ist also, und gleichzeitig willst du sagen, es ist auch nicht einfach nur der Fakt, dass es undemokratisch ist, weil ja, eine Monarchie ist ja keine Diktatur und die ist auch undemokratisch, okay. Was ist denn dann nun das, was die Diktatur bestimmt? Positiv, nicht negativ.
Umgang.
An beide auch, also nicht nur an dich, Evgeny, also gerne auch Amelie. Oder ja, Evgeny, startet, du hast schon angefangen.
Okay. Diktatur hat andere Haltung zum Verhältnis von Inhaber der Regierungsämter und ihren Amt. Während Demokratie zulässt und es für produktiv hält, dass sich Menschen an der Macht abwechseln, betrachtet das Diktatur in jeder Form als eine Fehlfunktion. Also als eine, nicht Fehlfunktion,
eine Schwäche.
Eine Schwäche oder ein Fehler im Ablauf. Bug, not feature. Ja? Hm. So, für Diktaturen ist Machtwechsel Bug, not feature.
Das habe ich nicht
verstanden. Wartet mal, lass mich bitte aus.
Bug, not feature, also ein Fehler im System und nicht eine Eigenschaft des Systems.
Bug ja. Im Sinne von
Bug, Software-Bug, genau. Ja.
Ja, so werden Demokratien das genau umgekehrt sehen. Das ist kein Lob, nochmal, der Demokratie. Ich würde auch sagen, Demokratie ist für bestimmte Wirtschaftsmodelle wesentlich funktionaler, aber dazu kommen wir noch. Was ich aber unbedingt sagen wollte, einen Moment, Sekunde. Entschuldigung, aber Amelie hat was Wichtiges angesprochen, dass alle Regime, die heute als Diktaturen gelten, sich irgendwie schon positiv auf Volkswillen beziehen. Das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da hatte Demokratie viele erklärte Feinde. Die Verteidiger der Monarchie haben schon gesagt, Volkswille oder Äußerung Volkswille ist ein Unsinn. Und klar haben sie gesagt, Monarch ist gewollte Herrschaft, aber es ist vor allem Gott gewollt und nicht Wille seiner Untertanen. Und das
Metternich zum Beispiel. So.
Heutige Regime, das ist schon richtig beobachtet. Es gibt kaum noch eine Diktatur. Ich glaube, Thailand war der einzige Versuch, Militärjunta in Thailand vor ein paar Jahren, oder inzwischen schon vor 10 Jahren, weg von hier soll Volkswille als etwas Wichtiges gelten. Und auch die haben es nicht durchgehalten. Ansonsten berufen sich, das ist schon richtig gesagt, sowohl Nordkorea als auch Iran, als auch China, als auch Russland, auch Venezuela, in sehr verschiedenen Formen übrigens, aber schon auf Wille des Volkes. Was haben alle diese sehr unterschiedliche Regime und gemeinsam, dass sie schon sagen, bei uns ist im Gegensatz zu diesen Demokratien, wo ständig Regierungen wechseln, Wille des Volkes wesentlich konsolidierter. Bei uns herrscht unter Volk Einheit. Und das deswegen sehen Sie sich quasi, also Putin hat nach der Wahl explizit gesagt, dass er sein Modell als eigentlich bessere Form der Demokratie sieht. Es ist natürlich auch schon ein Unterschied, ob, also wie gesagt, Diktaturen unterscheiden sich auch nach vielen Kriterien. Wahlen in Iran sind im Gegensatz zu Wahlen in Russland überhaupt nicht von vornherein entschieden. So gesehen kann man sagen, in Iran gibt es mehr Demokratie. Andererseits sind Repressionen in Iran bei weitem brutaler als in Russland. So gesehen kann man sagen, iranische Form von Diktatur ist wesentlich blutiger als russische. Klar. Aber bei allen diesen Unterschieden, und deswegen sage ich, also, da unterscheiden auch bürgerliche Politologen, die so verachtlich schmäht, zwischen verschiedenen Diktaturformen. Und niemand von denen würde sagen, also niemand, der bei ernst genommen wird, würde sagen, Nordkorea, Russland und Venezuela ist eins und dasselbe. Jeder weiß, dass da unterschiedlicher Grad von Repression ist, unterschiedlicher Inhalt und auch unterschiedliche Methoden von Herrschaftssicherung ist. Gemeinsam ist aber, also es gibt ja diese ganz minimalistische Erklärung, ich komme drauf, wer das, von wem das ist. In Demokratie, da kann zweimal hintereinander Regierung im Folge von Wahlen gewechselt werden. Ganz simpel, minimalistisch. So, und in Diktaturen halt eben nicht. Da können Wahlen stattfinden, aber das hat keine Auswirkung auf Regierungswechsel. Oder da kann Regierungswechsel, aber halt durch gewaltsamen Putsch. Aber eben, das kommt eine zu anderem nicht zusammen. Deswegen ist diese Kritik von vermeintlichen Diktaturen und in Wirklichkeit will doch die Mehrheit dort die dortige Herrschaft, halte ich für nicht sehr zutreffend. Klar, man kann kein Herrschaftssystem lange durchhalten, wo hinter jedem Menschen, der mitmacht, ein anderer mit Gewehr oder Knüppel läuft. So funktionierte keine Diktatur der Welt, die halbwegs lange dauerte. Aber man kann natürlich schon sagen, ich kann Hemmschwelle für Unzufriedenheit äußern, etwas heben oder senken. Und wenn ich sage, in Diktaturen ist Unzufriedenheit der Leute schon etwas anders behandelt als in Demokratien, weil da kann ich sagen, mir ist auch egal, ob Leute unzufrieden sind, solange sie das nicht äußern. Und dass sie das nicht äußern, dafür sorge ich mit repressivem Apparat. Deswegen ja, also diese Debatte von, wie nimmt Putin wahr, dass Leute mit irgendwas unzufrieden sind? Ihm interessiert nicht, ob sie damit unzufrieden sind, ihm interessiert, was machen sie aus dieser Unzufriedenheit. Und er hatte ein paar sehr bisher gut funktionierende Methoden, die Unzufriedenheit der Leute in Schach zu halten. Und ja, solange sie einfach leise unzufrieden sind, das ist ja ein Modell. Ein anderes Modell wäre natürlich wirklich ein
Modell. Nein, ich möchte nicht über Modelle reden, sondern ich möchte etwas dazu sagen.
Dann kann ich bitte aussprechen.
Okay, okay.
Ja, ich möchte auch einmal was dazu sagen.
Etwas anderes ist eine Modell, die tatsächlich sagt, ich möchte, dass Leute wirklich an alles glauben, was die Herrschaft sagt. Und wir überprüfen auch, ob sie daran glauben. Das ist nochmal eine andere Qualität. Aber das machen
wir auch wieder was anderes. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste und das habe ich nicht gerne. Gut, wir haben jetzt über, du hast zwei Stichworte gesagt. Erstens einmal Wahlen und Kontinuität der Macht, also Machtwechsel. Das, was ich nicht verstanden habe mit diesem englischen Wort Bug not feature. Was ist damit gesagt? Was soll damit gesagt sein? Soll damit gesagt sein, es ist ein Störfall? Ist das das, was damit gesagt
wird? Dysfunktional, das gilt als dysfunktional.
Ja, aber das ist, der Machtwechsel in den Diktaturen geht ja meistens, der Diktator hat ja oft einen Nachfolger, das ist ja nicht, der weiß ja auch, dass er endlich ist. Also so störend, glaube ich, ist das nicht. Kommt halt darauf an, wer diesen Machtwechsel betreibt. Aber das ist natürlich richtig, dass in der Demokratie der Machtwechsel sozusagen vorgesehen ist. Und das ist auch, es gibt sozusagen die scheinbare Objektivität dieser Herrschaft, weil ja die Verfassung, alle Parteien müssen sich auf die Verfassung beziehen und sie können auch, wenn sie irgendeinen Scheiß gemacht haben, muss ich auch sagen, abtreten und dann kommt der Nächste. Und der kann dann mit diesem Scheiß schauen, wie er weiterkommt. Das ist ja auch eine interessante Sache, wie sich die Regierenden für das, was sie entschieden haben, während ihrer Regierungszeit abputzen können. Das ist sicher ein Vorteil der Demokratie, dass man dann nicht ins Gulag geschickt wird, sondern in eine schöne Pension und der Nachfolger kann sich mit dem auseinandersetzen. Das betrifft aber eigentlich nur die Verhaltensform innerhalb dieser Eliten, die in der Demokratie regieren. Die Bevölkerung hat davon nichts. Das Zweite, worauf ich wollte, und das, glaube ich, ist wirklich ein wichtiger Punkt, die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit ist die Unzufriedenheit ist in der Demokratie anders kanalisiert. Also die Demokratie sind immer alle unzufrieden. Aber wie wird diese Unzufriedenheit, wie äußert sie sich? Sie äußert sich, indem diese ganzen kleinen Leute am Stammtisch sagen, wann ich der Minister wäre, ich täte das machen. Und wenn ich der Minister wäre, ich täte das machen. Das ist auch nicht nur erlaubt, sondern gewünscht. Und es geht über den Stammtisch nicht hinaus. Dann wird die Unzufriedenheit sozusagen verbraten und tut sich nie an einer Kritik an diesem ganzen System, äußern. Also auch, dass immer irgendwelche Leute verantwortlich gemacht werden für irgendwelche Missstände. Es fragt keiner, was ist eigentlich Geld? Was ist eigentlich Privateigentum? Was ist eigentlich Recht? Diese ganzen Sachen sind von Menschen gemacht, die stehen nicht zur Diskussion, sondern nur, welche Figuren diese Dinge verwalten. Und da ist die Unzufriedenheit, das ist sicher von der Demokratie ein Vorteil, den viele Diktaturen neidig sind. Ich kenne aber auch die andere Seite. Also eine chinesische Freundin von mir, die macht sich immer lustig über die Wahlen bei uns. Die sagt, was das kostet. Da stehen lauter Plakate herum. Da sind dann irgendwelche Figuren. Dann wählt man wieder einen, dann wählt man wieder einen anderen. Weißt du, wie viel lieber mir das ist in China? Das sind alles Profis, die regieren und die machen ihre Sache. Ich will damit gar nicht behelligt werden. Das ist die andere Auffassung.
Vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, den Übergang zu machen. Wir werden immer noch weiter reden über die Differenz zwischen Diktatur und Demokratie. Und vielleicht machen wir das jetzt mal an einem Punkt fest, den du auch schon erwähnt hattest, Amelie. Und der spielt ja jetzt auch an dem Punkt, den du gerade gemacht hast, auch nochmal rein, nämlich dieser Personen- und Führerkult. Gibt auch noch andere Punkte, an denen die Diktatur klar festgemacht wird. Also wenn es Medienmanipulation gibt oder Gleichschaltung der Medien oder sowas, dann ist das oft eine Diktatur für uns. Wenn Dissidenten ausgeschaltet werden, in Gefängnisse gesteckt werden oder gar ermordet werden, klares Anzeichen von Diktatur. So, was hat es denn mit diesen Dingen auf sich? Kann man an denen denn festmachen? Das ist ein Unterschied zwischen den Demokratien und der Diktatur.
Also jetzt möchte ich einmal dem Jevgeni einmal sagen, was er von Personenkult hält, und dann werde ich sagen, was ich davon halte.
Okay, Personenkult. Evgeny zuerst.
Weil ich so.
Kommt natürlich auf die Person an. Ne? Wir mögen natürlich alle Personenkult nicht, es sei denn, es handelt sich um unseren eigenen.
Oder um Evgeny.
Nein. Personenkult um Karl Held ist völlig legitim. Alle anderen, das wollte ich hören? Nein. Schneiden wir raus, tut mir leid, war politisch. Im Ernst. Nein, ich muss vorher anfangen, nicht bei Personenkult. Also erstens, wie Amelie ganz richtig gesagt hat, Demokratie geht mit Unzufriedenheit ganz anders um. Und in Demokratie ist das durchaus tatsächlich, also Misstrauen gegenüber Regierung ist funktional ein Stück weit. Und genau das, quasi Leute sollen ständig, also sie sollen nicht ihre Unzufriedenheit hinterm Licht halten, sie sollen es äußern, konstruktive Vorschläge machen. Die ganzen Ausführungen von Demokratie führt ja gar nicht zu Kritik an Demokratie und herrschaftsfreie Gesellschaft, stimme ich zu, aber das ist eine andere Frage. Es ist aber auch so ein bisschen vermessen von Sache mit eigenen Kriterien. So klar, dass diesen Anspruch hat Demokratie auch nicht, kann man auch hier nicht vorwerfen in dem Sinne von, das wollen Leute auch nicht, diesen Anspruch haben sie auch nicht. Das heißt, mich macht immer noch misstrauisch, dass wir hier so da neigen zu sagen von, ach, so anders ist es doch in Diktaturen nicht, weil diesen Punkt würde ich schon stark machen. Doch, in Diktaturen ist das tatsächlich anders. Und ja, die Diktaturen unterscheiden sich, jetzt kommen wir zu der Sache mit Personen. Es gibt verschiedene Sorten von Diktatur. Es gibt sehr personifizierte Diktaturen wie Russland. Da kannst du herrschende Partei kritisieren, das interessiert niemanden. Du sollst nur vorsichtig sein mit dem Kritik an Führungsfigur. Und selbst die Kritik ist so lange okay, solange du am Ende rauskommst, das kleinste Übel. Du musst dann nicht huldigen als Genie oder Halbgott. Du kannst einfach sagen, ja, Putin gefällt mir auch nicht, aber alle anderen sind viel schlimmer und das reicht vollkommen. Das ist nicht so wie Personenkult um, wie man es von einigen anderen berühmten Marxisten kennt. Putin ist natürlich kein Marxist, aber trotzdem. So, es gibt aber auch, also bei allen Personenkulten solche Regime wie China, da regiert noch so mächtige Person im Namen von einem Kollektiv, nämlich Partei, beziehungsweise er ist deswegen legitim, weil Zentralkomitee der Partei ihn ermächtigt hat. Das heißt, wenn dieser Person was passiert, ist ja klar, welches Gremium berechtigt ist, einen Nachfolger auszusuchen. In so einem Regime ist plötzliches Ableben von Führungsfigur gar nicht so großes Problem. Es ist institutionalisiert. Auch im Iran wäre das kein großes Problem, weil da werden, gibt es ja durchaus so eine Art Gewaltaufteilung. So,
und, mit dem Wächterrat, ne?
Also, aber es gibt ja auch durchaus Wahl der Herrschaftspersonal, nur halt nicht den ganzen Herrschaftspersonals. So, und bei so einem System wie Syrien wäre plötzlicher Tod vom Letzten aus Familie Assad ohne Nachkommen eine sichere Grund für Krise, weil es überhaupt nicht klar ist, was, also von wo soll jetzt der Nachkommen genannt werden. Aber noch, Entschuldigung, noch ein wichtiger Punkt ist auch, wie konstituiert sich das zusammen, aus was dann die Herrschaftspersonal rekrutiert wird. Es gibt halt formelle und informelle Regeln und man kann schon sagen, ja, in Syrien hat eine religiöse Gruppe relativ klare Vormachtstellung und andere Gruppen eher so nicht. In anderen Modellen ist das eine politische Richtung oder auch eine Familie. Mich stört ein bisschen, wie Amelie sagt, über Demokratie, naja, da gibt es halt so Eliten, herrschende Klasse und den kleinen Mann. Und ich frage mich, also die ganzen politischen Parteien, die hier so rumspringen und um die Stimmen des kleinen Mannes ringen, sie sind doch nicht vom Mars eingeflogen. Und die sind auch nicht zusammengesetzt nach dem Prinzip, da dürfen nur Mitglieder bestimmten Familien oder, keine Ahnung, Leute haben bestimmtes Vermögen rein. Das heißt, quasi man kann tatsächlich um in der Konkurrenz um Herrschaftsprogramm, nicht mal direkt um die Herrschaft, aber um Programm der Herrschaft, kann man durchaus einsteigen. Klar, das ist sehr gewollt und sehr klar eingehackt im Sinne von, es soll konstruktive Kritik sein, und zwar im Namen von Allgemeinwohl. Also das heißt, soll nicht heißen, für meine Gruppe wäre es am besten, ist doch scheißegal, wie es den anderen, wie den anderen, sondern ob ich jetzt sage, Steuern senken oder Steuern heben, muss ich argumentieren, das ist dann gut für Standort Deutschland, für Allgemeinwohl. Für, also sagt niemand, ich möchte einfach mehr Geld haben, deswegen Steuern senken oder deswegen mehr Lohn, sondern alle argumentiert dann so von, naja, wenn ich mehr Lohn kriege, steigt die Binnennachfrage, wenn ich quasi weniger Steuern zahlen muss, gibt es mehr Arbeit, etc. Aber ja, also Debatte um Herrschaftsprogramm ist in Demokratie gewünscht und in anderen Herrschaftsmodellen eher nicht so. Das ist kein Lob, das ist Feststellung.
Ja, weißt du, man muss, also eine Sache möchte ich auch einmal ganz prinzipiell sagen, weil das ein bisschen leere Kilometer macht, wenn du dich immer gegen Positionen verwehrst, die hier niemand eingenommen hat. Du führst immer irgendwelche Linken ein oder irgendwelche Marxisten, die das sagen. Aber das führt uns weg vom Thema. Das Thema ist ja eigentlich, wie wird sozusagen, wie du jetzt gesagt hast, wie werden die Eliten bestellt zum Beispiel. Das kann man jetzt als Unterschied zwischen Demokratie und anderen Systemen einmal sagen. Aber du hast ja selber gesagt, zwischen den anderen Systemen gibt es ja auch große Unterschiede, wie China oder der Iran oder so. In Österreich ist es ja so, dass um als Partei antreten zu können, musst du einmal Unterstützungserklärungen haben. Ja? Die sind ein größeres Hindernis für das Antreten einer Partei als die 5%-Klausel, also an die Macht zu kommen. Das heißt, du musst einmal Leute finden, die sagen, wir wollen, dass diese Partei an der politischen Willensbildung teilnehmen kann. Und diese Unterschriften das ist sehr kompliziert, weil die müssen, es muss von jedem Bezirk, jedem Bundesland und jedem Bezirk eine Mindestzahl kommen. Also es genügt nicht, dass du zum Beispiel in Wien die nötige Menge von Unterstützungserklärungen kriegst, sondern das muss von Vorarlberg bis Wien, müssen die in einer gewissen Prozentzahl zur Bevölkerung dieses Bezirks eingehen. Gut, natürlich, Jevgeny hat recht, die Demokratie ist weitaus durchlässiger, weil eben der Kampf um die Macht als Konkurrenz geregelt ist. Jetzt ist eben die Frage, ob das gut ist. Ich habe ja darauf schon hingewiesen, dass dann natürlich auch Parteien kommen, die, wie soll man sagen, Bedürfnisse bedienen, die einem guten Teil der Bevölkerung nicht gut tun. Aber es ist also zum Beispiel die Rechten oder die FPÖ, wie wir jetzt nur auf Österreich beziehen, macht natürlich viele Stimmen damit, dass sie gegen Ausländer hetzt. Wenn sie dann in der Regierung ist, kann sie auch nichts anderes machen, als die bestehenden Gesetze anwenden. Aber das wird immer von den Linken als Gemeinheit nachgetragen oder angekreidet. Aber sie sind die einzigen zum Beispiel, die gegen den Krieg sind. Die ganze außenpolitische Ausrichtung der FPÖ ist weitaus, wie soll man sagen, friedlicher, wie die zum Beispiel der Grünen. Also, wie soll man sagen, dieser Kampf um die Macht, der ist nie entschieden, solange eine demokratische Verfassung in Kraft ist. Es hat natürlich auch jede demokratische Verfassung ihren Notstandsparagrafen. Und der ist, wenn der Staat in Gefahr ist, also wenn diese Methode der Herrschaftsauswahl und des Regierens nicht mehr funktioniert, dann wird sie ausgesetzt. Das war zum Beispiel Diktatur, ne? Wie der Jaruzelski in Polen die Macht übernommen hat, den Putsch gemacht hat, gab es keinen Notstandsparagrafen in Polen, weil die sozialistischen Verfassungen sind der Meinung, sie sind sowieso die Repräsentanten des Volkes. Da kann ja nichts passieren, dass der Staat in Gefahr gerät, weil sie sind ja, es ist eine Einheit völlige von Staat und Volk, ist behauptet worden natürlich. Und deswegen gab es keinen Notstandsparagrafen, deswegen musste er das Kriegsrecht einführen. Und das hat natürlich die polnische Bevölkerung nicht ganz zu Unrecht so aufgefasst, als hätte er der eigenen Bevölkerung den Krieg erklärt. Also ich bin ein paar Jahre später nach Polen gekommen, sie haben gesagt, der Krieg ist gerade zu Ende gegangen, weil das Kriegsrecht aufgehoben wurde. Also nur zu ein bisschen zu den Techniken der Herrschaft in der Demokratie und in der Diktatur.
Vielleicht dann doch nochmal zu dem Führerkult. Sag doch mal noch dazu was. Wir sind jetzt zurückgesprungen zu...
Der Führerkult ist ja in der Demokratie ausgesprochen, der blüht ja. Ich denke daran, wie der Obama gewählt worden ist, das erste Mal. Nachher war dann der Nimbus schon ein bisschen schlechter, aber er hat gesagt, yes, we can. Und da haben alle gesagt, wunderbar. Also wenn das kein Führerkult ist, das ist ein großartiger Typ. Change. Also so ein paar Parolen hat er gesagt und alle haben gesagt, das ist der Mann, um den ist ein Führerkult gemacht worden. Genau das Negative dazu ist zum Beispiel der Trump oder der Putin. Da wird immer so getan, als diese eine Person, die macht alles falsch. Also der negative Personenkult ist ja auch sehr gut. Es wird dem Bürger suggeriert bei diesem Personenkult vor den Wahlen, das System ist 1A. Es kommt nur darauf an, dass die richtige Person in den Kommandohöhen der Macht liegt. Und dafür ist der Personenkult sehr wichtig.
Damit das versteht der Personenkult? Also das ist die Definition von Personenkult, in dem Leute sagen, natürlich wird in der Demokratie von Herrschaftspersonal auch erwartet, dass sie durchsetzungsstark sind. Und dass sie irgendwie Menschen allein nicht nur mit Inhalten, sondern auch mit der ganzen Art einnehmen sollen. Und danach werden dann Kandidaten auch bewertet. Aber wenn ihr das, hat dann so diese inhaltsentleerte Personenfixiertheit häufig zu folgen. Aber das versteht ihr unter Personenkult?
Ja.
Weil du glaubst, dass...
Hat jemand gesagt, Obama ist großer Kenner der Literatur und Bücher, die ihm nicht gefallen, sind einfach scheiße? Hat jemand gesagt, Obama ist Koryphäe aller Wissenschaften? Hat jemand gesagt, unser Land würde nicht existieren, wenn es Obama nicht geben würde? Also sieht er nicht den Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal so, Personen, das Wort Personenkult ist aus Gebrauch der KPdSU. KPdSU hat damit in Zeiten nach Stalin, Zeiten unter Stalin bezeichnet. Und das ist
schon so. Ich bezeichne jetzt als Personenkult das, dass man um eine Person einen Kult macht und sagt, der ist der Richtige.
Und also sorry, aber also, das geht natürlich sowohl negativ als auch positiv. Also was für ein Kult, ein Negativkult um Donald Trump hierzulande gemacht wurde, einfach deswegen, weil der halt auch die Person non grata für Europa ist, das ist doch nicht bestreitbar. Also und in dem Sinne Kult, weil halt alle Missstände, und das ist das, was, glaube ich, Amelie versucht hat zu sagen, alle Missstände werden versucht, an dieser Person festzumachen. Also wirklich ein Kultobjekt. Ja, ein Objekt, in dem man was reinprojiziert.
Ich bezeichne als Personenkult den Kult, den die bürgerliche Öffentlichkeit um eine Person macht. Und nicht den Kult, den eine Person aus sich macht.
Aber du hast gerade gesagt, Öffentlichkeit macht das und es ist nicht etwas staatlich Verordnetes. Das ist doch schon, ich bin voll dabei, diese Kritik an Personifizierung von Politikern und dass Leute sagen, Krieg ist losgegangen, weil Putin ist verrückt oder Trump ist einfach böse und nicht EU und USA haben mächtige Interessengegensätze. Wäre ich voll dabei. Aber also nicht den Unterschied zu sehen zwischen staatlich postulierten Personenkult, denn sich natürlich viele Linke, die nach Sowjetunion gereist sind, die glaubten tatsächlich, die ganze sowjetische Bevölkerung ist völlig verrückt nach Stalin und nur deswegen gibt es Denkmäler. Er möchte die Denkmäler.
Weiß ich ja nicht, das ist ja wurscht, was das irgendwer sagt.
Ja, aber so der Punkt ist ja schon, es gibt durchaus staatlich etablierte Kulte um Persönlichkeiten und ich glaube, also da Obama niemals in Frage gestellt hat, dass er seine Amtszeit verlängern würde, weil er so wichtige Person ist. Und seine Partei hat auch nicht gesagt, ohne Obama überlebt USA nicht, er soll einfach noch 4 Jahre machen. Ist das schon... Er hält sich an die Spielregeln. Spielregeln sind nicht ihm zugunsten zurechtgeschnitten. Das ist ein erheblicher Unterschied zu Regimen, die tatsächlich aus einer Person unersetzt. Also in Russland gibt es eben diese Koppelung von es ist nicht einfach eine Funktion, die dieser Mensch besonders gut erfüllt, sondern die Persönlichkeit steht über Funktion. Der ist quasi so nicht... weil er ein Amt bekleidet hat, er die Macht, sondern die Macht kommt aus seiner wahnsinnigen, überdurchschnittlichen Popularität im Volk und welchen Amt er bekleidet, ob er jetzt Präsident oder Regierungschef ist, ist auch egal. In welchem Amt, in jedem Amt, der er bekleidet, ist er der Chef vom ganzen Laden.
Okay, lass mal Amelie schnell antworten, Evgeny.
So. Das, was du sagst, ist ja auch im Grunde das, was die Monarchie auszeichnet, ne? Der Monarch ist von Gott eingesetzt und deswegen darf man ihn nicht zweifeln. Also diese Art, das ist eine Art von Herrschaftslegitimation. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass er mit dieser Art von Personenkult von unten oder von der bürgerlichen Öffentlichkeit und auch der Putin kriegt ja seinen Personenkult durch die Medien. Ja, die transportieren das ja, wie gut er ist für sein Amt. Dass damit abgelenkt wird völlig von der Art von System, der Ökonomie, dem Rechtswesen, die diese Person oder diese Personen verwalten. Und das war beim Obama genauso. Der Obama ist gewählt worden, weil gesagt wurde, die amerikanische Demokratie ist sowieso die beste der Welt und jetzt haben wir den besten Repräsentanten dort drinnen. Und jetzt kommt ein anderer, der leider sehr populär ist und wo sie sagen, der macht das alles kaputt. Was vielleicht stimmt, aber es liegt, dass der Trump sozusagen so populär ist und sich so durchsetzen kann, liegt ja daran, dass die ganze amerikanische Demokratie sehr in der Krise ist.
Ich glaube, das ist auch gar nicht, was Evgeny bestritten hätte. Ich glaube, wo Evgeny hinaus will, ist dann doch nochmal eine Differenz festzumachen zwischen der Diktatur und der Demokratie, in der er nämlich in der Diktatur sieht, dass es, wie gesagt, einen staatlich verordneten, so wie ich es verstanden habe, hat er sogar diesen nur als Personenkult bezeichnet, also einen staatlich verordneten Personenkult gibt, der natürlich dann auch einen gewissen Imperativ auf das Volk ausübt. Den müsst ihr auf diese Art und Weise auch verkulten. Wobei das ja in der Demokratie, also ob die Leute jetzt den Trump mögen oder nicht, das ist tatsächlich eine freie Entscheidung der Subjekte der Demokratie.
Wobei man sagen muss, der Personenkult in solchen Diktaturen ist ja auch auf der anderen Seite folgenlos, weil wenn der sowieso an der Macht ist, ist es noch vollkommen wurscht, was jetzt verordnet wird an Verehrung. Er braucht ja eh nicht gewählt werden. Also man kann die Verehrung nicht verordnen, will ich sagen. Die Leute machen dort auch, gehen dort auch arbeiten, zahlen ihre Steuern, beziehungsweise ziehen in den Krieg jetzt.
Okay.
Weil sie es für den Putin, für einen Literaturkenner halten, sondern weil sie sagen, das ist für unsere Nation notwendig. Also da ist die Person und der Kult, der um ihn verordnet wird, ist ein Schmuck, ein zusätzlicher Schlag, oder was auf der Torte.
Ich würde jetzt zum nächsten Thema übergehen, es sei denn, Evgeny hat ja jetzt nochmal eine Antwort, die er bringen will. Du hast den Kopf gerade geschüttelt, dann antworte doch gerne nochmal.
Ja. Zwei Sachen. Erstens finde ich, es passt nicht zu sagen, da wird abgelenkt von irgendwas, weil das ist kein Geheimnis, von dem abgelenkt werden sollte, sondern Leute nehmen es als Selbstverständlichkeit. Klar, wir wählen hier jemanden, der kapitalistischen Standort Amerika gut nach vorne bringen kann. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie finstere, gehütete finstere Geheimnis wäre. Zweitens, kann man Verehrung verordnen? Naja, es ist schon ein Unterschied, ob jetzt jede, zum Beispiel Dissertation, die verteidigt wird, unbedingt Zitaten aus den wissenschaftlichen Werken von Genosse Stalin enthalten soll, auch wenn es um Biologie geht. Oder, also nicht, weil es so im Gesetz steht, sondern weil es erwartet wird. Ob man sagt, eigentlich Kritik, ne, etwas mildere Form. Wer diesen Politiker kritisiert, kritisiert den ganzen Staat. Also solche Regime wie Belarus oder Russland machen überhaupt keinen Unterschied zwischen Regierungskritik und Staatsfeindschaft. Wer Regierung kritisiert, der ist Staatsfeind. Das ist in Ländern wie Frankreich oder Deutschland einfach nicht der Fall. Hier kann man, muss man schon als Staatsfeind, um als Staatsfeind zu gelten, muss man schon etwas mehr aufbringen, als einfach zu sagen, dieses Herrschaftspersonal passt mir nicht.
Ja, genau. Das ist ja das, warum alle auf die Demokratie neidisch schielen. Die dürfen alle auf die Regierung schimpfen und es bleibt folgenlos.
Ja, aber
es folgt weder eine Verfolgung noch ein Wechsel im Gang der Dinge. Ich möchte mich nur dagegen verwehren, auch dass ich gesagt habe, es würde von was abgelenkt. Ich habe nicht gemeint, dass davon abgelenkt wird, aber die Personalisierung führt halt dazu, dass man über andere Sachen gar nicht mehr nachdenkt. Also da muss man ja nicht ablenken, das ist einfach durchgesetzt und vor allem seit der Wende, muss ich sagen. Also vorher gab es da schon noch ein bisschen mehr Gesellschaftskritik. Aber seit der Wende ist klar, dieses System ist in Stein gemeißelt. Das Privateigentum, das Geld und so weiter, da kann man überhaupt nicht, es wird verhandelt, diese Dinge werden überhaupt nicht mehr auf der Universität oder im Rechtswesen werden die nicht mehr besonders behandelt. Sondern das ist klar, das ist so etwas wie eine ewige und menschengerechte ein menschengerechtes System und dann wird nur mehr auf die Person gegangen und das nenne ich den demokratischen Personenkult. Vielleicht sollten wir da mit einer Beifügung uns dann einigen, weil es gibt einen demokratischen und einen diktatorischen.
Ich habe noch mal eine Frage ganz kurz dazu, weil mir das noch nicht klar geworden ist. Amelie meinte ja gerade, der diktatorische Personenkult, also dieses Verordnen von einer Verehrung, das funktioniert ja gar nicht. Am Ende machen die mit, weil sie einkaufen in dem Ding. Verordnen kann man eine Verehrung nicht. Hat ja, Evgeny hat da jetzt auch nicht wirklich widersprochen, hat allerdings das nochmal qualifiziert. Deswegen jetzt nochmal die Frage ganz konkret. Wenn man diese Verehrung nicht verordnen kann, warum verordnet der Staat die denn dann überhaupt? Was ist denn die Funktion dieser Verordnung? der Verehrung Putins, die da anscheinend verordnet wird in Russland. Warum machen die das?
Das Mikro aus.
Das Mikro ist immer noch aus. Das Mikro ist immer noch aus, Evgeny. Wir hören dich nicht, ja.
Jetzt? Hört ihr mich jetzt?
Ja, jetzt ist gut. Ja.
Okay. Russland ist ein extrem personifiziertes Modell. Da ist im Grunde genommen schon der Grundgedanke von diesem Modell, was etabliert wurde, ist, alle Schwierigkeiten, die Demokratie in sich bringt, wurden überwunden dadurch, dass wir haben eine Integrationsfigur, der bisherige politische Streitigkeiten schlicht beendet. Der politische Zwist, der so kontraproduktiv war, endlich überwunden hat. Und dementsprechend gibt es ja so eine sehr spezielle Form von Verehrung, darüber brauchen, dass es nie darum geht, Putin als großen Fortsetzer von irgendwelchen Ideen, irgendwelche große Theoretiker zu ehren, wie es bei Stalin war, sondern man kann Putin als Liberaler loben, man kann Putin als Kommunist loben, man kann Putin als Nationalist loben. Wichtig ist, dass dabei rauskommt, der ist alternativlose Figur und es gibt keine politische Konkurrenz zu ihm. Und egal, wo man politisch steht, kommt es am Ende die Zustimmung zu ihm. Das ist kein Personenkult im Sinne von Putin wird verehrt als wichtigster Musiktheoretiker, wichtigster Physiker, etc. etc. Im Grunde genommen interessanter wäre anzuschauen, wie kommt es dazu, dass zum Beispiel in marxistisch-leninistischen Parteien, selbst wenn sie nicht an der Macht sind, sich früher oder später Personenkult nicht immer, aber meist etabliert, also derjenige, der sie anführt, wird sehr schnell zu nicht einfach nur jemandem, der gut seinen Job tut, sondern auch große Theoretiker, große Weiterentwickler von großen Ideen. Und damit wird im Grunde genommen Materialismus ein bisschen so ad acta gelegt oder ad absurdum geführt. Also eher, so, man kann nicht Materialist sein und gleichzeitig permanent
auf das ist wirklich ein ganz anderes Thema jetzt. Vielleicht machen wir da wirklich eine Box zu viel auf.
Es gibt sie eh nicht mehr, hat es ja auch keinen Sinn, dass wir uns darüber unterhalten.
Ich würde jetzt vielleicht auf den dritten Punkt kommen wollen. Und die Diskussion wird ja da an der Stelle dann einfach weitergehen. Aber ich will jetzt einfach mal in den Raum werfen, etwas, was Evgeny auch schon ganz am Anfang erwähnt hat, nämlich ja vom Nutzen der Demokratie für den Kapitalismus oder umgekehrt. Gibt es eigentlich da irgendeinen Zusammenhang? Gibt es materielle Gründe und oder Voraussetzungen, die die Herrschaftsform der Demokratie zu einer effizienteren Herrschaft, kapitalistischen Herrschaft machen? Oder anders gefragt, ist ja dieses Credo auch aus dem Buch, ist die Demokratie die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft? Wie hängt das eigentlich miteinander zusammen? Warum machen manche Kapitalismus auf Diktatur und andere machen Kapitalismus auf Demokratie? Ja, ist dieser Unterschied überhaupt sinnvoll?
Diese perfekte Form, auf der einen Seite ja, kann man das so sehen, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch den Neid gegenüber Chinas, das nicht behauptet, eine Demokratie zu sein und auch nicht vorhat, eine zu werden und trotzdem sehr effizient. Wie soll man sagen? Ob das jetzt Kapitalismus ist, will ich jetzt nicht, mich nicht einlassen in die Debatte, aber zumindest sehr effizient Gewinn macht und seine Nationalökonomie weiterbringt. Also es wird schon was zu tun haben und das finde ich auch, das sollten wir uns unterhalten, aber ob es jetzt wirklich die perfekte oder einzig mögliche Form des Kapitalismus ist, das ist ja auch sehr dahingestellt. Ne? Und das Zweite ist, warum es so geeignet ist. Naja, im Kapitalismus wird einmal das Privatsubjekt als Konkurrenzsubjekt in sein Recht gesetzt. Also jeder soll aus dem, was er hat, und wenn er nichts hat, außer seine Arbeitskraft, eben aus der machen, was für ihn die meisten Einnahmen bringt. Das nennt man dann die Pursuit of Happiness oder die Jagd nach dem Glück. Also sie werden eigentlich die Individuen gegeneinander losgelassen. Und das funktioniert nur, indem man eine übergeordnete Gewalt hat, die sie dann sozusagen gleichermaßen qua Gewaltmonopol auf gewisse Formen und auf Konkurrenz verpflichtet, die also nicht die Eliminierung des Gegners zur Folge haben. Und da würde ich einmal sagen, jetzt ganz abstrakt, bewährt sich das, dass auch der Kampf um die Macht als Konkurrenz eingerichtet ist.
Evgeny, gibt es materielle Gründe, warum die Demokratie sich irgendwie besser eignet für das kapitalistische Wirtschaftssystem? Und wenn es so ist, warum macht dann Putin eigentlich nicht wirklich Demokratie?
Okay. Also ich glaube, niemand hat gesagt, Demokratie ist die einzig mögliche Form der Herrschaft unter Kapitalismus. Das wäre kontrafaktisch. Ob es perfekt ist, ja, es ist gut. Es ist adäquater Form. Es ist auch eine Staatsidee, die entwickelt wurde bei bürgerlichen Revolutionen und ist schon tatsächlich entspricht den Selbstansprüchen der kapitalistischen Gesellschaft. Insofern, dass in Demokratie Menschen freiwillig Staat, also klar, bürgerliche Demokratie kann nicht allein über Freiwilligkeit laufen, das ist völlig unmöglich. Aber Menschen sehen im Staat einen und in staatlicher Herrschaft ein Mittel für sich in Vorankommen gegenüber anderen Konkurrenzteilnehmern. Staat schützt sie vor anderen Konkurrenzteilnehmern und Staat ist Voraussetzung dafür, dass sie ihre Interessen verfolgen dürfen. Das beantwortet schon auch die Frage, warum nicht überall, wo es Kapitalismus gibt, auch gleich Demokratie gibt. Dort, wo kapitalistische Wirtschaft schlecht funktioniert, und das ist Mehrheit der Länder dieser Welt, funktioniert diese Kopplung von Staat ist mein notwendiges
Der erlaubt Mittel. Erlaubt mir, meinen Materialismus zu verfolgen und auch da gewissen Erfolg dann auch bei der Verfolgung dieses Materialismus.
Erstens gibt es da Leute, die sagen können, Staat, lass mich einfach in Ruhe. Eher so ein Modell, wo Leute zum Beispiel Subsistenzwirtschaft betreiben. Versuch mal denen zu erklären, dass Staat der notwendige Mittel ist. Zweitens, viel häufiger, weil Subsistenzwirtschaft gibt es nicht so, doch gibt es schon, aber eher weniger als mehr als vorher. Staat als Aufseher der Konkurrenz funktioniert dort nicht, wo einige Konkurrenzteilnehmer sehr schnell und mit, sage ich jetzt mal, eher unökonomischen Mitteln den Kampf um Staat gewonnen haben und dann haben die Besiegten einfach Pech und dann ist eher so die Idee, also Konkurrenz um die Macht heißt, wir kommen an die Macht und schmeißen sie, die jetzt an der Macht sind, aus politischer und ökonomischer Konkurrenz einfach raus. Die, die an der Macht sind, sagen ja, wir sehen das kommen. Wisst ihr was? Deswegen kommt ihr auch nicht an die Macht, weil wir euch nicht an die Macht lassen, weil wir euch zur Wahl nicht zulassen, weil wir Wahl absetzen. Wir finden schon etwas. Und dann passieren Machtwechsel, die nicht Folge von Abstimmung, verloren Abstimmung gewonnen sind. Und das führt zu weiteren, also wenn ich jetzt sage mal so, nicht infolge von Wahl, sondern infolge von Protesten oder gewaltsamen Auflehnung oder Putsch an die Macht gekommen bin, dann wird es vermutlich eher dauern, bis ich Leute, die verloren habe, an die Macht an die Macht teilnehmen lasse. Und alles geht in die nächste Runde. Und dann kommen die guten Demokraten aus dem Westen und sagen, überall auf der Welt mangelt es einfach an der Demokratie. Aber sobald man Demokratie einführt, ist das innerhalb von 4 Jahren wieder entweder korrupt oder autoritär oder. Also die sehr viele autoritäre Regime sind im Namen von Korruptionsbekämpfung an der Macht gekommen und müssen sich selber jetzt Vorwürfe anhören. Die sind inzwischen selber auch korrupt. Aber so der Weg, der steile Weg zur Erweiterung der eigenen Kompetenzen als Staatschef bei Putin und bei Zelensky, seinem Kriegsgegner, gingen alle über, wir müssen erstmal was gegen Korruption tun, weil Korruption untergräbt die Demokratie. Es ist völlig witzlos, wenn alle Abgeordneten im Parlament von jedem oder anderen Oligarchen bestochen sind. Also was machen wir jetzt? Na, vielleicht schwächen wir das Parlament und stärken den Präsidenten. Oh, jetzt haben wir einen Autoritarismusvorwurf am Hals. Na, sieh einer an. So.
Ja, ja. Evgeny hat natürlich recht in dem, dass die Korruption inzwischen einer der Haupt, wie soll man sagen, Hebel sowohl der Parteienkonkurrenz als auch der Einmischung in andere Staaten geworden ist. Also auch in Lateinamerika, über diesen Odebrecht-Skandal wurden ja diverse lateinamerikanische Staaten aufgemischt von den USA aus, von einem Gericht. Also das müsste man mal auch Das ist, glaube ich, ein anderes Thema, das führt zu weit weg, wie die Korruption eingesetzt wird. Aber natürlich ist die Demokratie als Exportprodukt, und das, sage ich einmal, ist der Weltherrschaftsanspruch, der gar nicht harmlose des freien Westens, wenn die sagen, eigentlich sollten alle demokratisch regiert sein, weil dann können wir hineinregieren und dort eine Opposition aufbauen und Leute zahlen, die in unserem Sinne entscheiden. Also deswegen kommt dieser Diktaturvorwurf natürlich immer gerne gegenüber allen Systemen, die sich dieser Einmischung versuchen zu verweigern.
Dann kommen wir doch direkt zu dem nächsten Punkt, nämlich diesem Diktaturvorwurf. Also eigentlich ja die Prämisse, es gibt gute Herrschaften auf der Welt und es gibt böse Herrschaften auf der Welt. Und immer diejenige, die jetzt als böse markiert wird, die kriegt den Diktaturvorwurf. Gibt auch ein paar andere, haben wir auch schon, hast du schon erwähnt, Korruption und so weiter, Terrorstaat, was auch immer, da gibt es ja verschiedene. Aber der Diktaturvorwurf ist schon einer der geläufigsten, auf jeden Fall.
Das sage ich einmal dazu, diese Sache mit der guten und schlechten Herrschaft ist jetzt ein sehr untertäniges Geschäft, wo man sieht, wie heute das staatsbürgerliche Bewusstsein eigentlich vollendet ist. Wenn nur mehr die Frage auftaucht, welchem Herrn wollen wir dienen? Und meistens kommt heraus bei allen dem, den wir gerade haben.
Und ich glaube, das ist ja auch dann ein bisschen der Dissens, wo Evgeny dann ja auch sagt, naja, ist denn aber an dem Diktaturvorwurf nicht auch inhaltlich was dran im Sinne von, ist das wirklich einfach alles nur Gleichherrschaft und wir sollten uns gegen alles gleich wenden? Und ich glaube, das ist ja ein bisschen das, wo der Evgeny auch, wo der Evgeny widerspricht. Richtig, Evgeny? Oder nicht?
Ja. So einfach lässt sich das nicht beantworten. Tut mir leid. Also erstens natürlich mit diesem Westen ist überall interessiert an demokratischen Verhältnissen. Das war nicht immer so. Im Kalten Krieg war das irgendwie nicht bei allen Parteien, aber so bei Konservativen, sage ich mal, und bei Teilen der liberalen Parteien schon irgendwie, also besser autoritäre Regime irgendwo im Dritten Welt als Kommunismus, weil lieber Autoritarismus als Totalitarismus.
Genau.
So, hat sich in den 90er Jahren massiv geändert, als Bill Clinton angefangen hat, die Reste des Kalten Krieges in Afrika eins nach dem anderen zu organisieren, der französischen Verbündete zu entfernen. Das war schon so richtige Wende von, nein, wir wollen jetzt wirklich Demokratie überall, das meinen wir jetzt auch ernst. Und jetzt gibt es auch keine Kommunisten, mit deren Bekämpfung eure Diktatur weiter rechtfertigen soll. Und es ist tatsächlich, ich würde zustimmen, ja, westliche Staaten meinen es ernst mit, besser, es wäre überall Demokratie. Ist die Begründung dafür, weil dann kann man rein regieren, das überzeugt mich nicht so, weil letztendlich kann man auch, wie man zum Beispiel im Fall von Aserbaidschan sieht, wunderbar auch mit einem Diktator einigen und fertig ist die Laube. Aber zum Beispiel, warum ist trotzdem so ein Regime wie Aserbaidschan, der außenpolitisch keine Faxen macht, die Westen besonders nicht gefallen, Rohstoffe liefert und keine schlechten Bündnisse eingeht, trotzdem ein Problem? Erstens, ne, ganz unmittelbar, ich mache es dann einfach ein Beispiel, Aserbaidschan. Erstens, Rechtssicherheit. Westliche Kapitalisten wollen tatsächlich sicher sein, dass dortige korrupte Staatsapparat nicht denen an das Geld und auch Leben und Freiheit möchte. Erstens. Zweitens, wenn man so einen Staat wie Aserbaidschan duldet, stellt man irgendwann fest, das ist nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so, dass Korruption in Aserbaidschan nicht bedeutet, westliche Kapitalisten können dort Staat bestechen, sondern dass der aserbaidschanische Staat westliche Politiker besticht, und zwar in ziemlich großen Masse. Und das ist, da ist Western not amused über solche Faxen seitens des Verbündeten. Wenn sie anfangen, mit ihren Methoden in westliche Demokratien reinzuführen. Und so. Ich würde sagen, die Argumentation von Amélie hat eine interessante Schlagseite, zumindest lädt es zu so einem Missverständnis ein, dass all die Menschen, die in Iran oder Russland meinen, wir hätten vielleicht doch irgendwie etwas weniger Staatsgewalt im Nacken, funktional sind für den Westen, und dann machen Amélie jetzt nicht, sage ich jetzt mal, aber etliche machen die Schlussfolgerung, das sind doch alles, letztendlich ist das alles fünfte
Kolonne. Farbenrevolution.
das nutzt es bestens, genau. Und weil farbige Revolutionen einfach nur Instrumente westlicher Geheimdienste sind und nicht über Unzufriedenheit der Leute in dort diesen Ländern zu erklären ist, nimmt das Form an von in Rücken fallen von auch explizit linken Gegnern der Regime wie in Russland oder in Iran.
Aber und das eine schließt doch das andere gar nicht aus. Das eine schließt doch das andere gar nicht aus, dass da Unzufriedenheit.
Warte mal, lass mich bitte aussprechen. Ja. Der andere Punkt ist, sollte man jetzt so als Demokratie, als Etappensieg, Etappenziel verfechten oder soll man ganz explizit sagen, nein, das wollen wir nicht. Das ist so ein bisschen irgendwie aus der Finger gesaugte Debatte aus zwei Gründen. Erstens, weil, also natürlich gerade in solchen Regimen ist gewisse Idealisierung der Demokratie schwer vermeidbar, weil Leute immer denken, das ist irgendwie, wir beneiden Leute in Ländern, die nicht für Lesezirkel oder Flugblätter verteilen, gefoltert und hingerichtet werden, ja, oder zumindest eingesperrt für sehr lange Zeit. Aber auch diejenigen, das ist Besonderheit von solchen Regimen, die explizite Gegner von Demokratie sind und einfach nur mit aktuellen Diktaturen unzufrieden sind. Also wenn du ein Monarchist im Iran, ein Anhänger von Schahs Dynastie, der gegen Islamische Republik opponiert, oder ein Linksislamist wie diese Volksmujahidin. Oder wer auch immer sonst ein Anarchist, der überhaupt keine Herren. Alle diese Leute, ob sie wollen oder nicht. Und das ist, tut mir leid, ich muss jetzt ein bisschen ein nüchternes Statement machen. Sie ziehen trotzdem an einen Strang mit Leuten, die Demokratie idealisieren, einfach weil ein Staat, der sagt, wir lassen keine politische Statements oder keine politische Konkurrenz, auch nur ideell zu. Lässt Leuten einfach keine Wahl zu sagen, haben minimal Einigkeit, dass sie einfach weg muss, weil das ist nicht auszuhalten. Ob ich danach Monarchie, Anarchismus oder liberale Demokratie haben möchte, aber jeder, der etwas anderes möchte als Islamische Republik Iran, ist einfach existenziell daran interessiert, dass sie einfach weg ist. So, und deswegen in solchen Systemen, solche Systeme haben unglaubliche Fähigkeit, sich Leute zu Feinden zu machen, die sonst nichts gemeinsam haben, einfach weil sie dann so gemeinsame Nenner haben, einfach weniger Repression wäre schon mal nice und demonstrieren dann und wann gemeinsam. Und solche Regime, in so einem Regime, der sagt, ich verbiete jede Statement außer dem, der d'accord geht mit der herrschenden Regierung, werden auch Leute, die noch autoritäre Regime haben wollen, faktisch, objektiv, zu so etwas wie zu mehr Demokratie. Sie haben einfach gar keine andere Wahl, auch wenn sie das nicht wollen. Damit sage ich jetzt nicht, deswegen sollen sich halt auf Minimalkonsens Demokratie einigen, aber unvermeidlich ist das, also in dem Moment, wo du anfängst, was anderes zu wollen, störst du schon die Vorstellung dieser Regime, das ganze Volk will dasselbe wie wir. Jedes Mal, wenn in so einem Regime eine Meldung zu vernehmen ist, nein, das ist nicht das ganze Volk, weil da ist schon wieder jemand, der möchte was ganz anderes. Ist das schon ein Problem? Das stört das Bild von, eigentlich haben wir ja schon die Demokratie perfekt umgesetzt, weil das ganze Volk steht geschlossen hinter, was weiß ich, Islamische Republik Iran oder irgendeiner anderen
Partei. Was der Jewgeni da beschrieben hat, ist ja auch sehr schön in dem Wort Dissident wiedergegeben. Der Dissident, das ist geschaffen worden im Kalten Krieg, aber wird auch heute noch verwendet, ist ja der, der irgendwas gegen das Regime hat. Alle Dissidenten waren deswegen eigentlich gut für den Westen. Und es gab dann eine gewisse Ernüchterung, wie der Solzhenitsyn in den Westen gekommen ist und sich herausgestellt hat, dass er die westlichen Ideale überhaupt nicht teilt. Bis zum Tod übrigens. Der hat auch gesagt, Russland braucht keine Demokratie. Also mit diesem, was der Jewgeni sagt, natürlich werden alle, die irgendwas gegen das Regime haben, in einen Topf hineingeworfen und auch zusammengetrieben. Das sagt natürlich auch etwas aus über die dortige Opposition, die sich eigentlich spinnefeind ist irgendwie, aber mit Zähneknirschen sich an einen Tisch setzt, wenn sie den Diktator weghaben wollen. Und wenn er dann wirklich weg ist, fangen die Verteilungskämpfe an.
Du hattest auch schon bei dem ersten Punkt von Jewgeni widersprechen wollen, beziehungsweise einen Einspruch gehabt, aber den haben wir dann kurz abgewürgt. Nämlich da ging es darum, diese Farbenrevolution, also wenn sich da Leute irgendwie aufbegehren, da wird dann oft gesagt, das ist hier CIA gesteuert. Was war denn da dein Einspruch?
das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Also, dass die Unzufriedenheit ist da, es ist ja auch, wenn wir jetzt nehmen zum Beispiel die Orangene Revolution. Es war ja, ich meine, der Janukowitsch, der dann geoutet, oder vertrieben worden ist, der Mann ist im Gefängnis gesessen als Halbwüchsiger, weil er auf die Straße gelaufen ist und den Leuten diese Uschonkas, diese Pelzkappen vom Kopf gestohlen hat und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft hat, weil die damals Mangelware waren. Also es ist wirklich eine Figur, mit der man sich auch nicht unbedingt identifizieren möchte, dass mit so jemand die Leute unzufrieden sind, ist durchaus verständlich. Ja, aber dass das funktionalisiert wird vom Westen, ist auch nicht zu bestreiten. Also wie die Orangene Revolution war, waren bei uns im Radio in Österreich sind Leute aufgetreten von Otpor und haben gesagt, ja, sie sind vom Soros finanziert und haben erzählt, wie gut sie das gemacht haben. Also das ist überhaupt nicht, da wird ein falscher Gegensatz aufgemacht. Wenn man sagt, die Unzufriedenheit, da wird so getan, als wäre die Unzufriedenheit vom Westen gemacht. Nein, nein, die kommt schon den eigenen Verhältnissen. Und vielleicht etwas, was ich noch vorher sagen wollte, lange vorher, wie der Jewgeni gesagt hat, was über Putin. Ich meine, man muss das schon sich ein bisschen die Lage von Russland vor Augen führen. Ja? Die Zeit von Jelzin, die 90er Jahre, werden in Russland bezeichnet als die zweite Smuta, die zweite Zeit der Wirren. Wieder nach dem Tod von Ivan dem Schrecklichen. Das haben sich die Leute teilweise auf der Straße erschossen. Das heißt auch die Schrankenlosigkeit, Bespredel. Und der Putin hat Ordnung gemacht. Und das wird ihm zugute gehalten. Also da ist nicht jetzt ein großer Personenkult. Das habe ich, und ich bin wirklich in Russland viel herumgereist und in vielen Zeitperioden. Das haben mir die Leute wirklich alle so gesagt. Und ich bin nicht ein Journalist oder eine wichtige Person, wenn man irgendwas vormachen muss.
Wenn man sieht, werden in Russland Leute nicht mehr auf der Straße erschossen, eher so in Konzerthallen. Aber
das ist wurde verstaatlicht. Natürlich, die Ordnung, die gemacht worden ist, ist so, dass das Gewaltmonopol wieder hergestellt, kann man sagen. Ich glaube, da ist der Jewgeni auch meiner Ansicht. Ne? Aber das wird von den Leuten ihm zugute gehalten. Also das, ob man jetzt das gut findet, ich oder der Jewgeni, das ist jetzt wurscht. Aber das ist die Popularität und nicht, dass man ihn für einen großen Wissenschaftler hält oder für einen mit übernatürlichen Kräften ausgestatteten großen Führer.
Wenn es keine Einwände da mehr gibt, würde ich jetzt zu meinem Schlussblock kommen oder zu meiner Schlussfrage. Wir haben ja also auch ein bisschen schon damit angefangen. Ich glaube, es war Jewgeni in seinem Anfangsstatement, der sowas sagte wie, ja, das ist zwar alles Herrschaft, aber viele Leute wischen dann hinüber über die Unterschiede zwischen der Demokratie und der Diktatur. Und jetzt will ich mal das sagen, was du immer gesagt hast, Jewgeni. Ich will dir das jetzt nicht unterjubeln. Also es mag auch schon sein, dass du das so nicht gesagt hast, aber für mich schwang da immer mit, irgendwie muss man trotzdem noch einsehen, Diktatur ist trotzdem noch irgendwie was Schlechteres als die Demokratie. Die Demokratie ist tatsächlich dann doch immer noch irgendwo ein bisschen besser. Auch das Argument, was du gerade brachtest, dass am Ende diese Dissidenten sich dann auch immer letztendlich als Demokraten mit einer gewissen Notwendigkeit aufstellen sollen. Ja, weil es ihnen halt nützt. Also im Endeffekt steckt da doch dann eigentlich auch dieses Urteil drin. Na, tatsächlich ist das doch dann irgendwie was Besseres. Also jetzt meine letzte Frage und da können wir auch wieder dran diskutieren. Ist das so? Ist das was Besseres? Soll man dann gegen Diktaturen für Demokratie kämpfen, wenn man diese Einsicht hat, dass es was Besseres ist? Was soll das eigentlich vermitteln? Also was zieht man dann daraus aus dieser Einsicht? Und selbst wenn ich euch damit jetzt provoziert habe, schießt mal los.
Also ich muss früher anfangen. Mir wurde auch schon irgendwann in den Kommentaren vorgeworfen, Dissident zu sein. Was er sehr, also weil ich mich mit Dissidenten passabel auskenne, würde ich sagen, Dissidenten kann es nur in einem System geben, die tatsächlich keinen Pluralismus zulässt. Dissidenten in heutigen Russland gibt es nicht. Da gibt es Leute, die sagen, wir sind offene politische Opposition. Dissidenten gab es in der Sowjetunion, die gesagt haben, wir sind gar keine politische Opposition, wir haben lediglich etwas gesagt, was eigentlich gar nicht vom Verfassung der Sowjetunion verboten wurde, warum repressiert er uns denn dann? Und denen wurde dann gesagt, ja, weil wir können euch irgendeine Abweichung schon nachweisen von. Und das ist nicht übertragbar auf andere Regime. Und heutiges Russland ist andere, völlig andere Modell als Sowjetunion und verlangt überhaupt nicht diese Art von monolithischer Einheit, die in der Sowjetunion so existenziell wichtig war. Also zu sagen von tatsächlich KPDSU weiß auf allen Bereichen, was zu tun ist, das gibt es in heutigen Russland nicht. Zu sagen, ich formuliere es mal so, früher waren Linke für Demokratie, diejenigen, die für Demokratie waren, mit einer sehr einfachen Begründung, so als es Demokratie noch viele Feinde hatte im 19. Jahrhundert. Die Mehrheit der armen Leute, der lohnabhängigen Leute, das ist auch tatsächlich reell numerische Mehrheit. Wenn sie mal Wahlrecht haben, dann werden sie für ein Wirtschaftsmodell stimmen, was Ausbeutung beendet. Und die Feinde der Demokratie damals haben gesagt, man sollte nicht zu viel Wahlrecht zulassen, weil genau aus demselben Grund, dann wählen diese ganze stumpfen, dumpfen armen Massen für irgendwas, was wirtschaftlich völlig unmöglich ist. So. Das hat sich jetzt massiv geändert. Niemand, also diese Art von Demokratiefeindschaft hat sich erledigt. Alle entwickelten kapitalistischen Länder haben allgemeine Wahlrechte eingeführt und es hat nirgendwo zum Sozialismus geführt. Und wenn man heutige Linke fragt, warum seid ihr für Demokratie? Umgekehrt, sagen wir so, heutige Linke argumentiert eher so, also gemäßigte Linke. Warum seid ihr für Sozialismus? Weil es demokratischer ist. Wenn wir irgendwie Leute vom Arbeitszwang etwas mehr Macht vermitteln, Arbeitszwang befreien durch ein allgemeines bedingungsloses Grundeinkommen, dann haben sie mehr Zeit für politische Entscheidungen. Frage, worüber sollen sie denn dann politisch entscheiden? Wenn das Wichtigste, das hat sich tatsächlich bei den Linken geändert. Es gibt aber auch noch radikale Linke. Sie haben eine ganz andere Haltung zur Demokratie und Diktatur. Und zwar nicht ganz unwesentlicher Theoretiker Wladimir Ilyich Lenin hat klipp und klar gesagt, dass Diktatur und Demokratie gar kein Widerspruch sei. Es geht nur darum, dass in bürgerlicher Demokratie Diktatur
der Minder. Lenin.
Bürgerliche Demokratie ist Diktatur der Minderheit. Was ich nicht sehr zutreffende Diagnose halte, aber zu seinen Zeiten war es eher zutreffend als heute. Okay. Und wahre Demokratie ist einfach Diktatur der Mehrheit. Und ich glaube, bei vielen Linken ist schon tatsächlich die Vorstellung von, naja, was heißt hier, also wir finden es undemokratisch, dass es Rassismus, Sexismus, Ausbeutung gibt und wir wollen das einfach mit, also wenn jetzt, keine Ahnung, Rassismus verbieten würden, wäre es keine Diktatur, sondern es wäre eine Befreiung. Sagt ihr nicht, ich hinweise darauf, ihr könnt natürlich Bild-Zeitung oder AfD verbieten, aber nicht den Leuten die Gedanken davon anhängen und entweder musst du irgendwie auch, ihr könnt euch dann auf Widerstand von denen euch einstellen oder irgendwie, wie wollt ihr das denn sonst? Also das wäre schon Herrschaft mit anderen Inhalt. Ne? Und ich glaube, also viele linke Strömungen stehen schon dazu, sie wollen schon Herrschaft, aber mit linken Inhalten, bis dann niemand mehr Rassist ist und dann kann man auch, also ne, nach der Übergangsdiktatur, kann man dann endlich in völlig befreite Phase eingehen. Und andere sagen... Und andere, die so anarchistisch sind, sagen im Prinzip, wenn wir staatliche Oberherrschaft abschaffen, würde das schon irgendwie, ist ein wichtiges Wort, erledigen mit. Sonst ist das einfach keine Frage von Diktatur oder Demokratie, sonst ist eher so die Frage von, wie überzeugt man Menschen, solche Entscheidungen, die bei heutigen Demokratie durchaus von Mehrheit gewollt werden. Das haben wir schon mehrmals richtig darauf hingewiesen. Naja, es ist schon nicht einfach nur herrschende Clique, sondern die Mehrheiten stehen häufig hinter den Entscheidungen, die man als Linke nicht so gut findet, wie zum Beispiel mehrstaatlicher Rassismus. Und dann ist vielleicht eher so die Frage von, wie führt man Agitationsarbeit so, dass man derartige Anteil der Bevölkerung hinter sich hat, um das zu beenden. Das wäre vielleicht eine interessantere Frage als aber sozusagen so, man kann einfach nicht so tun, als gäbe Unterschied zwischen diktatorischen Regierungsformen und demokratischen Regierungsformen nicht. Ich kann aber schon sagen, demokratische Form ist in Wirklichkeit viel stabilere und viel schwieriger durch irgendwelche Proteste zu destabilisieren. Das muss man schon. Also quasi, die Diktatur nimmt jeden Protest als einen Störfall und versucht es gewaltsam mehr oder weniger einzudämmen. Demokratie kommt mit Protest, also für die ist Protest Feature, not Bug. Für sie sind Unzufriedenheit Teil der Funktion und es ist verdammt schwer, einfach wenn man sagt, ja, ich bin mit diesem und jenem nicht einverstanden, irgendwas Subversives einzustoßen, weil dann ist einfach nur deine Meinung, die sonst niemanden interessiert. Ja.
Okay, Amelie jetzt.
Andere Leute würden sagen, ich gebe dem Evgeny insofern recht, dass es eine gewisse Art von Linken gibt, die sagen, ja, wir wären eigentlich gerne die Diktatoren, die an den Haaren sitzen und verteilen. Deswegen berührt uns diese Frage nicht oder eben in dieser Art und Weise, dass wir gegenüber der Demokratie auch keine besondere Scheu haben hätten, sie abzuschaffen. Diese Leute sind aber natürlich, das sind Machtfantasien in Hinterzimmern. Ja. Die hat niemand auch in irgendeinem ein Umfeld, was das also meistens sind sie auch älter, diese Personen, von denen der Evgeny redet. Was mich betrifft, muss ich ehrlich sagen, dass ich die Frage für Agitation oder für den Leuten was erzählen, was wichtig für sie ist, von der Frage der Herrschaftsform überhaupt abgehen würde. Das ist nicht, dass das, wenn man anfängt über die Herrschaftsformen, das ist kein Agitationsmittel. Man muss einmal erzählen ihnen, in was für eine Gesellschaft seid ihr, was für, wie soll ich sagen, was für Zwängen seid ihr unterworfen und was ist diese hochgelobte Freiheit, die eigentlich nur in Partyfragen und Schwulenehen besteht. Also das ist ja heute irgendwie in der Öffentlichkeit, wo sich die Parteien noch unterscheiden, so Scheißhausthemen, ja, weil eben die wichtigen Sachen gegessen sind. Da würde ich einmal ansetzen. Ich tue mich über Diktatur und Demokratie überhaupt nicht, das berührt mich nicht, diese Frage. Ich halte es auch nicht für gut, sich da einzulassen in Debatten.
Okay, verstanden. Evgeny, willst du nochmal? Oder sind wir jetzt erstmal durch?
Also so das Argument, Rassismus ist schlecht, weil es ist undemokratisch, halte ich auch für kein gutes Argument. Mhm. Also, damit auch nicht. Mit Leuten ist das stört mich auch, dass Linke sich häufig auf so ein Spiel einlassen, was mir nicht gefällt, label ich als undemokratisch und fühle mich dabei, oh, ihr mögt vielleicht meine Inhalte nicht, aber ihr müsst einsehen, ihr seid alle für Demokratie und wenn ihr für Demokratie seid, dann müsst ihr auch dagegen sein. So, das finde ich nicht richtig. Ich würde aber schon so zur Kenntnis nehmen von, ja, es gibt gewisse rechte Kritik an parlamentarischer Demokratie, die unterscheiden sich tatsächlich sowohl von früheren aristokratischen Ablehnung der Demokratie per se, als auch von Inhalten der Anhänger von liberalen Demokratie. Also zum Beispiel Menschen, die sagen, das ist doch Verfälschung von Volkswille, sehr beliebtes Argument. Argumentieren also quasi einerseits für Demokratie, im Namen der Demokratie, gegen das bestehende System. Und diese Kritik kann man sich schon anschauen und sagen, wie der Idealismus der Demokratie in Forderung nach Diktatur umschlägt. Das ist durchaus lehrreich. Das findet man zum Beispiel auch bei Anhängern von Putin und bei etlichen anderen politischen Kräften in Europa, wo tatsächlich gesagt wird, nicht wir sind gegen die Demokratie, wir sind für Demokratie. Aber diese Eliten, diese gewählten Parteien, die repräsentieren gar nicht das wahre Volkswille. So, da kann man schon diesen Streit um Deutung der Demokratie sich schon anschauen, nicht im Sinne von, was möchte man da verteidigen, sondern von, wie bringt eigentlich Demokratie, Idealismus diese Art von Übergang hervor. Aber das machen wir
nicht. Das Volk, muss man ja sagen, ist ja auch ein interessantes, auch so ein Begriff, ähnlich wie der liebe Gott. Keiner weiß, wer das Volk ist, aber alle berufen sich drauf. Hm.
Genau, und das wäre dann jetzt langsam der Übergang zu dem dritten Begriff, den wir heute noch gar nicht angefangen haben, nämlich der anderen Herrschaftsform, dem Faschismus. denn auch dort finden ja ähnliche Argumente statt. Aber belassen wir es erstmal dabei. Ich fand, das war eine sehr gute Diskussion. Wir können ja mal gucken, ob ihr, wenn ihr das euch anschaut und auch wenn die Gäste sich das nochmal anschauen, ob dann sich doch nochmal offene Sachen zeigen und wir eine zweite Runde machen. Für jetzt ist es, glaube ich, erstmal genug. Dann, genau, vielen Dank, dass ihr da wart, Evgeny, Amelie.
Danke.
Es war mir ein Vergnügen.
Mir auch, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank an alle Zuhörer und alle Kommentierenden und alle im Live-Chat und bis bald.
Wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.